So, einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Ich eröffne die 18. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien. Diese Sitzung ist öffentlich, natürlich. Sie wird vom Parlamentsfernsehen live übertragen und bleibt dauerhaft über die Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Ich möchte Sie bitten, auf Bild- und Tonaufnahmen zu verzichten. Tonaufnahmen sind nur akkreditierten Journalistinnen und Journalisten erlaubt und Bilder nach Beginn der Sitzung, also ab jetzt, gar nicht mehr. Das gilt für die Gäste auf der Tribüne und natürlich auch für die Abgeordneten und Gäste hier unten im Saal. Für die heutige Sitzung darf ich mitteilen, dass die Abgeordnete Katrin Göring-Eckardt auf die Mitgliedschaft im Ausschuss für Kultur und Medien verzichtet. Und an ihre Stelle übernimmt die Abgeordnete Dr. Anna Lührmann. Ganz herzlich willkommen hier im Ausschuss für Kultur und Medien. Vielleicht wird ja aus dem Gastspiel ein dauerhaftes Engagement, man weiß es nicht. Auf jeden Fall herzlich willkommen und schön, dass Sie hier bei uns im Ausschuss sind für die heutige Sitzung. Die Sitzung besteht heute nur aus einem einzigen Tagesordnungspunkt, nämlich unserem Fachgespräch zum Thema Medienförderung und Medienfreiheit in pluralen Öffentlichkeiten, mit dem wir dann auch gleich beginnen können. Ein sehr, sehr wichtiges Thema für diesen Ausschuss schon immer gewesen und gerade in diesen Zeiten. Und deswegen würde ich sehr gerne, weil wir uns in der Obleuterunde, die Obleute sich darauf verständigt haben, unsere Debatte hier durch Expertise von außen, durch Gäste zu bereichern, einmal die Gäste vorstellen in alphabetischer Reihenfolge, die wir heute hier begrüßen dürfen. Das ist zum einen Maria Exner von Publix, Haus für Journalismus und Öffentlichkeit in Berlin. Sie ist vorgeschlagen von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen. Wir machen immer einen kollektiven Applaus zum Schluss, und dass Sie sich wundern. Schön, Frau Exner, dass Sie da sind. Dann darf ich ganz herzlich begrüßen, schon zum zweiten Mal in dieser Wahlperiode hier im Ausschuss, Barbara Massing, Intendantin der Deutschen Welle, Vorschlag Fraktion der SPD. Auf Vorschlag der Fraktion der CDU, Uwe Schneider, Journalist. Herzlich willkommen auch Ihnen. Auf Vorschlag der Fraktion Die Linke, David Schraven von Korrektiv, der digital teilnimmt und uns auch, glaube ich, also wir sehen ihn auf jeden Fall. Ich glaube, er sieht uns auch. Er macht den Daumen hoch. Herzlich willkommen, Herr Schraven, an Sie. Und auf Vorschlag der Fraktion der CDU-CSU, Professor Dr. Wolfgang Schulz vom Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut, auch Ihnen ganz herzlich willkommen, Herr Professor. Und für die Bundesregierung hat neben mir Platz genommen Dr. Jan-Ole Püschel, zweite geständige Vertretung des leitenden Beamten beim BKM und steht uns natürlich auch bei Bedarf für Fragen, beziehungsweise für Antworten, bei Fragen für Antworten zur Verfügung. Ganz herzlich willkommen, Herr Püschel, ganz herzlich willkommen, liebe Gäste. Und jetzt können wir einmal, glaube ich, kollektiv Sie herzlich hier willkommen heißen im Ausschuss. Ich danke für Ihr Kommen und danke auch für Ihre schriftlichen Stellungnahmen, die im Vorfeld eingegangen sind. Die Obleute haben sich auf folgendes Format geeinigt. Wir werden Eingangsstatements der Sachverständigen a 3 Minuten hören. Die schriftlichen Stellungnahmen sind, wie gesagt, bereits verteilt und auf der Internetseite des Ausschusses eingestellt worden. Und dann werden wir 2 große Fraktionsrunden haben, a 3 Minuten, mit Antworten der Sachverständigen a 4 Minuten. Und bevor wir starten, noch ein Hinweis vorab, wie bei allen Fachgesprächen. Dem Deutschen Bundestag ist sehr an Transparenz gelegen. Das heißt, unsere Geschäftsordnung enthält daher für Sachverständige, wie auch das Abgeordnetengesetz übrigens für uns Abgeordnete, bei öffentlichen Anhörungen eine Pflicht zur Offenlegung von etwaigen finanziellen Interessensverknüpfungen in Bezug auf den Gegenstand unserer Beratungen, beispielsweise Fördermittel, vor. Diese Pflicht gilt auch für Fachgespräche wie heute, und die Sachverständigen wurden daher bereits im Vorfeld darum gebeten. Weiterhin haben wir Sie um einen Hinweis auf einen Eintrag im Lobbyregister gebeten, sofern Sie einen haben. Und wer das noch nicht in seiner schriftlichen Stellungnahme getan hat bzw. Interessensverknüpfungen publik machen muss, möge dies bitte noch zu Beginn der ersten Wortmeldung nachholen. Damit sind die Vorbemerkungen erledigt und wir können tatsächlich uns jetzt Zeit nehmen für dieses wichtige Thema und damit starten. Und ich würde dann tatsächlich Sie, Frau Exner, um Ihr Eingangsstatement bitten zur Orientierung. Da oben läuft immer eine Uhr mit. Sobald es rot wird, ist die Zeit abgelaufen und dann können Sie sich orientieren. Und genau, herzlich willkommen und bitte starten Sie gerne.
Ja, vielen Dank für die Einladung und freue mich sehr, zu dem wichtigen Thema heute hier sprechen zu können. Aus der Perspektive von Publix, wir sind ein relativ neues Haus, für die Zukunft von Journalismus und Öffentlichkeit ist es höchste Zeit, dass wir uns auf nationaler Ebene in Deutschland mit der Frage von journalistischer, also der Förderung von journalistischen Medien beschäftigen. Ich hoffe, dass Sie Gelegenheit hatten, in das White Paper zu schauen, was ich als Stellungnahme hier eingegeben habe, wo wir versucht haben, herauszuarbeiten, dass wir es in Deutschland analog zu vielen anderen europäischen Ländern mit einer zunehmenden Monopolisierung im Mediensektor bei journalistischen Medien zu tun haben und dass wir es insbesondere, wenn wir auf den lokaljournalistischen Bereich in Deutschland gucken, mit einer jetzt schon existierenden Versteppung zu tun haben. Was bedeutet, ganz, ganz viele Landkreise und Kommunen in Deutschland sind nur noch von einem einzigen Qualitätsmedium überhaupt durchdrungen und werden überhaupt nur noch von einem Qualitätsmedium mit Informationen versorgt. Und da, wo das auch noch wegbricht oder Konzentrationsbewegungen zum Opfer fällt, haben wir es tatsächlich mit aufkommenden Nachrichtenwüsten zu tun in den kommenden Jahren. Dazu kommt, dass die Medienvielfalt in Deutschland mit der Bevölkerungsentwicklung nicht Schritt gehalten hat. In den vergangenen 20 Jahren ist unser Land noch mal deutlich vielfältiger geworden. Wir haben auf der Leitmedienebene in Deutschland natürlich ganz großartige Publikationen, wie die Redaktion der Zeit, die ich 10 Jahre lang mit begleiten und auch mitführen durfte. Aber wir haben es, wenn wir uns Menschen mit Migrationshintergrund aus diversen Sprachregionen in Deutschland anschauen, eben mit einer ganz unzureichenden Medienvielfalt zu tun. Also diese Menschen, die nicht Deutsch als Erstsprache haben, werden faktisch von keinem Leitmedium und auch von den öffentlich-rechtlichen Medien unzureichend erreicht. Beides in Kombination mit dem, was wir an Veränderungen von Informationsverhalten in der Öffentlichkeit im Internet beobachten, zusammengenommen haben wir es aus meiner Perspektive mit einer schon existierenden Krise der öffentlichen Information zu tun. Ganz, ganz viele Menschen in Deutschland informieren sich hauptsächlich über Social-Media-Kanäle. Und das ist insbesondere bei den jungen Menschen der Fall, also wenn wir uns die Zielgruppe von unter 18-Jährigen anschauen. Junge Menschen sind dort online nicht nur allerlei pornografischen Inhalten ausgesetzt, sondern auch massiver Desinformation. Und insofern, glaube ich, müssen wir uns schon genau angucken, wie wir journalistische Medien in Deutschland fördern können, die in der Lage sind, diese verschiedenen Zielgruppen, die ich gerade kurz umrissen habe, also Menschen, ländliche Bevölkerung jenseits der Hauptstädte, Menschen mit diversen Hintergründen, insbesondere junge, aber auch einige ältere Zielgruppen, wie wir die erreichen können. Wir haben hier ein Papier vorgelegt, wo wir sagen, es ist möglich, auf nationaler Ebene Förderprogramme zu entwickeln. Ich würde dem Ausschuss dann später noch Verweise gerne geben im Hinblick auf das, was gerade in Österreich passiert, wo eine Expertenkommission gerade guckt, wie die 100 Millionen österreichische Fördergelder neu verteilt werden können. Und bedanke mich bis hierher für die Aufmerksamkeit.
Ganz herzlichen Dank, Frau Exner, für Ihr Eingangsstatement. Und dann kommen wir zu Frau Massing. Bitte schön, Ihr Eingangsstatement.
Ja, vielen Dank auch, dass ich zum Thema Medienförderung und Meinungsfreiheit in pluralen Öffentlichkeiten sprechen darf. Ich war gestern in Brüssel und habe da auf einer Panel-Diskussion, wo es um den Democracy Shield und Schutz von Medien ging, sprechen dürfen. Und außerdem hat da auch der OSZE-Botschafter gesprochen und gesagt, Schutz von Medien ist kein Nischenthema für Journalistinnen und Journalisten, sondern Schutz von Medien und Medienfreiheit ist Schutz von Demokratie und Schutz von Sicherheit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, was für Deutschland gilt, aber was natürlich auch für Deutsche Welle gilt. Denn unsere Zielgruppen, wir machen Angebote in 30 Sprachen, über 30 Sprachen. Und unsere Zielgruppen wissen sehr genau, was es heißt, wenn es plurale Medien gibt oder eben nicht, wie Russisch in Russland, Belarus, Ukraine, Iran, Türkei. Die wissen ganz genau, dass diese Themen auch Sicherheits- und Demokratiethemen sind. Und ich glaube, deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich damit sehr ernsthaft beschäftigt. Deutsche Welle macht, wie gesagt, in über 30 Sprachen faktenbasierte Informationen, die möglichst vielfältig sein sollen und die auch nicht nur in zensierten Märkten extrem entscheidend sind, sondern selbst in Ländern wie den USA offensichtlich auf einen Nerv und Bedarf treffen, denn dort haben wir 37 Millionen wöchentliche Nutzerinnen und Nutzer. Das sind tatsächliche Nutzungen und nicht nur eine technische Reichweite. Das ist unsere Stärke, das ist aber auch unser Anspruch, den wir immer wieder erfüllen müssen. Und da werden wir sicherlich auch noch mal drüber sprechen. Wir bereiten gerade die Aufgabenplanung vor für die Jahre 2026 bis 2029, die wir im Bundestag und Bundesregierung einbringen zur Stellungnahme. Leitthemen werden sein Freiheit, Innovation und Dialog. Freiheit einerseits natürlich mit Blick auf zensierte Märkte, dass wir da unabhängige Informationen vielfältiger anbieten. Innovation ist mir deswegen wichtig, weil wir auch Themen zeigen wollen, die funktionieren. Wir haben das Thema News Fatigue. Alle Leute sind irgendwann völlig frustriert und deprimiert, wenn sie nur noch die ganzen Krisen auf dieser Welt sehen. Aber es gibt ganz vieles, was gut funktioniert. Und das ist etwas, was wir viel stärker abbilden sollen mit Blick auf Wirtschaft, Innovation, Wissenschaft, aber auch Gesellschaft. Und wo wir in Partnerschaften auch mit Ländern, mit denen Deutschland gerade Partnerschaften sucht, längst da sind. In Indien, in Indonesien, in den lokalen Sprachen. Und ich glaube, das ist eine Stärke, die die Deutsche Welle hat und dort beiträgt zum Medienpluralismus und damit auch demokratische Gesellschaften stärkt. Wir haben auch die DW Akademie, die sehr stark Medienförderung betreibt durch Beratung, aber auch Medienkompetenz fördert und stärkt von Leuten, auch im Umgang mit Desinformation und Verifizierung. Das ist natürlich journalistisch wie in der Bereich der Akademie ein großes Thema für uns. Und wenn wir in diesen Zeiten reden über Medienpluralität, müssen wir auch über Regulierung reden von Algorithmen und KI, denn das halte ich für wesentlich, dass Qualitätsmedien sichtbar sind und dass private wie öffentlich-rechtliche und Verlage, auch das halte ich für wichtig, dass wir gemeinsam an der Stelle kämpfen, Möglichkeiten haben, ihre Angebote, die sie teuer recherchieren lassen und produzieren, auch an Gewinnen von Plattformen und KI-Diensten profitieren. Insofern vielen Dank für die weitere Diskussion.
Ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Massing und Herr Schneider. Bitte schön, Ihr Eingangsstatement. Machen Sie noch das Mikro an, weil dann kann auch der digitale Raum Sie erfassen.
Genau. Natürlich, Sie haben recht. Meinungsfreiheit und Medienfreiheit in pluralen Öffentlichkeiten war das Thema. Ich habe das von Förderung gar nicht so richtig verstanden. Vielleicht habe ich es auch überlesen, das kann durchaus sein. Ich glaube, dass die Frage viel früher beginnen sollte, wenn wir uns die Historie der Medien in Teilen anschauen. Wir lernen Journalisten kennen, die im Regelfall über ein halb volles oder ein halb leeres Glas berichten. Beides wäre eigentlich nicht korrekt, weil beides hat irgendwie schon eine Meinung. Dass wir über 50% reden, das wäre korrekt. Und das ist eigentlich das Thema, wo wir dann über Vielfalt und Pluralität eigentlich reden. Denn die Pluralität, um die es ja hier heute gehen soll, ist ja, dass wir viele verschiedene Meinungen haben auf vielen verschiedenen Medien. Und findet das wirklich so statt? Ja, natürlich findet das statt, aber wir haben keinen ausgewogenen Proporz in vielen Dingen. Und ich glaube, das ist das Thema, worüber wir auch definitiv reden müssen. Man kann natürlich über Förderung reden, überhaupt keine Frage, wie kann man etwas fördern. Ich glaube aber, dass wir erstmal das Verständnis des Journalisten selbst einmal unter die Lupe nehmen müssen. Wie kann es sein, dass sich Journalisten natürlich auf ein Thema stürzen und das versuchen, wie eine Meute von Hyänen auseinanderzureißen. Nehmen wir jetzt mal das aktuelle Beispiel Ulmen und Fernandes, ohne zu fragen, was ist denn da eigentlich dahinter, dass zwischendurch ein Urteil gefallen ist, dass die Anschuldigungen Herrn Ulmen sogar wieder fallen gelassen wurden, weil es gab keine Ermittlungsansätze. Das ist so am Randnotiz irgendwie gar nicht ermittelt worden. Wir wissen aber alle, dass der ein Ferkel ist, zu Recht wahrscheinlich, und wissen, dass Frau Fernandes Schreckliches durchlebt hat. Aber warum sind die Medien da so wenig differenziert? Ich glaube, das ist auch ein Thema, das man klären muss, bevor man dann über die Förderung redet. Ich habe, und das führt wahrscheinlich viele Wunder, bei mir steht ja nichts, und ich bin ja auch angesprochen worden, warum steht denn da bei Ihnen nur Uwe Schneider? Reicht das nicht? Das ist ein Name, der nur eher ein Sammelbegriff ist. Es hat viel damit zu tun, weil ich viele unterschiedliche Dinge mache. Ich betreibe unter anderem eine Agentur, eine Headhunting-Agentur für Medienleute und habe dadurch einen ganz guten Einblick in verschiedene öffentlich-rechtliche und private Medien, auch in die Deutsche Welle hinein und in RBB und ORB, WDR und auch die privaten Sender, meistenteils Hörfunk auch, und habe dadurch ein ganz gutes Bild von dem, was da in den Kollegenkreisen so gesprochen wird und was da gedacht wird. Und das könnten natürlich auch mal Themen sein, wo man dann von Meinungsfreiheit redet, von Pluralismus, der natürlich mit der Meinung sich immer widerspiegeln muss. Das ist das eine. Das andere, ich betreibe Radiosender, ich gebe Coachings für verschiedene Medienunternehmen und natürlich als Gründer vom ersten Kindersender in Deutschland habe ich auch so ein Thema, das ich jetzt immer wieder gerne sage, weil ich da stolz drauf bin, das gemacht zu haben. Und das war ein kommerzieller Sender, der überhaupt keine kommerziellen Interessen hatte, wenn man das mal sich, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber ich habe das alles verkauft, weil ich jetzt andere Dinge tue. Unter anderem Seminare gebe, eben jungen Journalisten und ihnen halt ganz oft erkläre, was der große Unterschied ist im Journalismus von früher und heute. Heute ist es nicht Haltung sind die Fakten, sondern die Fakten sind die Fakten und Haltung kommt hinten dran und man sollte überhaupt nicht wissen, wie ein Journalist politisch tickt. Und ich gebe Ihnen mal den Grund, warum ich hier überhaupt sitze. Ich bin angefragt worden Und dann sagt man, ja, aber überlegen Sie sich das nochmal, weil Sie kriegen ja von der AfD eine Anfrage. Ich sage, dann habe ich jetzt gerade die Entscheidung getroffen. Wenn wir in Deutschland so weit sind, dass derjenige, der angefragt wird, sich verantworten muss, von wem er angefragt wird, das sind Zeiten, da müssen wir den Journalismus mal viel, viel stärker machen. Das ist meine feste Meinung. Ich bin kein Mitglied der AfD, gar nicht. Aber ich will es einfach sagen, ich bin da offen für Gespräche mit allen Leuten. Ich rede mit allen. Ich habe Kollegen von der Linkspartei im Interview gehabt, von der AfD, von der CDU. Ich nehme alle Leute zu mir ins Interview und rede mit denen. Solange sie was zu sagen haben, sind sie bei mir alle herzlich willkommen. Das war mein kleines Statement.
Okay, dann ganz herzlichen Dank. Dann gehen wir weiter zu Herrn Schrafen. Bitte schön, Ihre 3 Minuten Eingangsstatement.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier was sagen kann. Ich will über die Rolle des gemeinnützigen Journalismus sprechen, für das Auffüllen der Lücken, vor allen Dingen im lokalen Raum. Sie hatten vorher gesagt, man soll mögliche Interessenskonflikte benennen. Wir sind gemeinnützig. Wir sind von einer Änderung des Gemeinnützigkeitsrechts nicht betroffen. Deswegen sehe ich da keinen Interessenskonflikt. Wir bekommen Geld aus Bundesförderung, unter anderem Demokratie leben in diesem Jahr. Insgesamt macht das weit unter 10% unseres Gesamtbudgets von 10 Millionen Euro aus. Ich weiß nicht, wie viel genau. Also ich glaube, so 200.000, 300.000 Euro macht das sein. Tut mir leid, wenn ich die Zahl nicht genau weiß. Ich will darüber reden, welche Chancen gemeinnütziger Journalismus bieten kann in den Mediensteppen, von denen wir vorhin gehört haben, von der Frau Exner. Ich glaube, durch gemeinnützige Organisationen bekommt man eine Medienförderung hin, eine Medienchance hin, die vor Ort funktioniert, wo Menschen zusammenkommen, wo Gemeinschaften zusammenkommen können, wo Geld mobilisiert werden kann für diese Unterrichtung der Gemeinschaften, wo aber kein Geschäft möglich ist, wo keiner ein privatrechtlich organisiertes Radio, eine privatrechtlich organisierte Zeitung mit Gewinnerzielungsabsicht führen kann. Ich glaube, das ist möglich mit dem Gemeinnützigkeitsrecht gesinnungsfrei. Also es geht nur darum, dass man sich zum Grundgesetz bekennt. Ich glaube, das ist für jeden zugänglich. Jeder kann solche Medienvereine gründen. Medienvereine sind im Moment nicht gründbar. Also sie dürfen sie nicht gründen, gemeinnützige Medienvereine. Und ich glaube, wir haben das Glück, dass wir mit so einer rechtlichen Einordnung auch gleiche Maßstäbe für alle hätten und damit auch den Wettbewerb vor Ort erhalten würden. Und damit wäre dieser Eingriff in den Markt durch eine Gemeinnützigkeit für alle, gerade vor Ort, gerade in lokalen Räumen, der geringstmögliche Eingriff, weil dadurch eben für alle die gleichen Chancen bestehen, ein Wettbewerb erhalten bleibt und sich die durchsetzen können, die vor Ort am besten das Informationsinteresse, das Informationsbedürfnis der Bevölkerung bedienen können. Was ist das Neue daran? Man könnte sagen, ja, ob ich jetzt eine Zeitung verkaufe oder eine Spende kriege, ist so ungefähr dasselbe. Nein, ist nicht. Bei dem einen geht es um eine Dienstleistung, wo ich etwas verkaufe, dafür etwas bekomme. Bei einer Spende geht es um das Aufrechterhalten einer notwendigen systematischen Einrichtung vor Ort. Und wenn Sie jetzt in kleine Dörfer gucken, in kleine Städte gucken, geht es genau darum, die Gemeinschaft mit Informationen zu versorgen und gemeinsames Handeln zu ermöglichen. Danke, das sollte für den Anfang reichen.
Ganz herzlichen Dank, Herr Schrafen, für Ihr Eingangsstatement. Und dann kommen wir zu Professor Dr. Schulz. Bitte schön, Ihre 3 Minuten.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für das Wort. Ich würde 5 kleine Beobachtungen aus der wissenschaftlichen Perspektive beisteuern wollen. Sehr selektiv, denn das Thema ist sehr breit. Das erste ist der Punkt: Wissenschaftlich ist aus unserer Sicht eigentlich ziemlich klar, dass trotz einer sehr starken Veränderung im Bereich Angebot und Nutzung sowas wie mediale, journalistisch-redaktionelle Kommunikation für die Gesellschaft noch eine Sonderstellung hat, eine Bedeutung, die nicht einfach durch soziale Medien und anderes ausgeglichen werden kann. Sowas wie ein gesellschaftliches Gespräch, was die Demokratie braucht, das braucht auch sowas wie mediale Strukturen. Das heißt nicht, dass andere Sachen nicht da was zu beitragen, dass nicht unsere Kommunikation vielfältiger geworden ist, etwa durch soziale Medien. Aber das kann man, glaube ich, relativ klar feststellen. Der zweite Punkt, diese Strukturen sind multiple in der Krise. Das hat Frau Exner schon gesagt. Es gibt unterschiedliche Gründe dafür, auch unterschiedliche Ansätze für diese Krise. Aber angesichts des Umstandes, dass wir sie brauchen, müssen wir uns als Gesellschaft Gedanken darüber machen, wie diese Strukturen erhalten werden können. Dritter Punkt. Wenn man genau hinguckt, geht es nicht nur um die Angebotsseite, sondern es geht auch um die Nachfrageseite. Wir machen ein Projekt mit, das Use the News heißt. Da geht es darum, herauszubekommen, unter anderem, wie bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen das Interesse an Nachrichten ist, Kenntnis über Nachrichten und Ähnliches. Und da kam in einer Befragung der etwas bestürzende Satz eines Jugendlichen zutage: Was haben denn die Nachrichten mit meinem Leben zu tun? Und das ist so ein bisschen das Leitprinzip dieser Studie und dieser Initiative geworden, weil das ist natürlich bestürzend, wenn Menschen den Eindruck haben, dass was da berichtet wird, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich erlebe. Das bedeutet, dass man auch dieses Thema Kompetenz, Kompetenzförderung und so weiter, und zwar in einem breiten Verständnis, als Teil von Medienförderung begreifen muss. Vierter Punkt, Medienförderung in Deutschland ist aus gutem Grund sehr schwierig. Es gibt rechtliche Hürden, es gibt nicht nur das Beihilferecht, es gibt aus Artikel 5 der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit viele Beschränkungen, die, würde ich sagen, völlig zu Recht da sind, weil eben durch die Förderung keine Lenkung, keine inhaltliche Lenkung durch den Staat erfolgen soll. Das Bundesverfassungsgericht hat mal gesagt, die Meinungsbildung muss von unten nach oben und nicht von oben nach unten erfolgen. Und da hat es natürlich vollständig recht. Das heißt aber nicht, dass Förderung ausgeschlossen ist. Das ist ja auch schon passiert, auch würde ich sagen, in rechtskonformer Weise passiert. Das Problem ist, dass viele der Instrumente, die rechtlich einfach möglich sind, Gießkanneninstrumente sind, die dann wiederum Mitnahmeeffekte bewirken und vielleicht gar nicht den Fördereffekt haben, den man gerne hätte. Es gibt Ideen in anderen Ländern. Luxemburg ist etwas, was im wissenschaftlichen Kontext diskutiert wird, auf das man noch mal schauen könnte, wo an formale Kriterien angeknüpft wird bei der Förderung. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank an Sie alle für Ihre Eingangsstatements und auch die Bandbreite der Perspektiven auf dieses wichtige Thema. Und dann kommen wir jetzt zur ersten Fraktionsrunde und starten mit der größten Fraktion, der CDU-CSU. Und ich übergebe das Wort an Herrn Kollege Reddick. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vor allem vielen Dank an alle Sachverständigen, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und da sind. Wir haben ja ein sehr, sehr breites Thema und insofern spiegelt sich das, glaube ich, auch in der Darstellung der Sachverständigen heute wieder, sowohl Medienakteure als auch Experten. Deswegen vielen Dank, dass Sie heute da sind. Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, dass wir Medienvielfalt stärken wollen und gleichzeitig Meinungsfreiheit sichern. Und wenn man sich das Ziel anschaut, kollidiert es an ganz vielen Stellen mit einfach riesigen Herausforderungen, die wir im Medienbereich sehen, an verschiedenen Entwicklungen. Wir haben es gerade bei Frau Exner auch schon gehört, dass jeder zweite Landkreis heute nur noch von einer einzigen Tageszeitung abgedeckt wird, teilweise in manchen Landkreisen überhaupt keine mehr wirklich vorhanden sind. Und wir auch da in Studien sehen, dass das im Zweifel immer dazu führt, dass natürlich auch Interesse an Politik schwindet, an der Demokratie, und das langfristig auch zu einem Schaden führt. Und vor allem führt es auch dazu, dass sich zum Beispiel auch politische Entscheidungsträger immer weniger rechtfertigen müssen für bestimmte Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und deswegen das eine extrem besorgniserregende Entwicklung ist. Gleichzeitig, wenn wir auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schauen, Vertrauensverlust beim ÖRR zunehmend sehen, mit Blick auf Befragungen, die stattfinden. Wir sehen strategische Desinformation, Beeinflussung von außen, das wurde heute auch schon angesprochen, und ein Thema, das im Moment extrem in den Medien ist, Thema Aufbau von Medienkompetenz und Jugendschutz, plus die Transformation, die wir durch künstliche Intelligenz erleben. Also man kann das Thema noch immer weiter breiter ziehen. Ich will vielleicht bei den ersten Fragen mal auf etwas zielen, was Herr Professor Schulz eben auch schon angesprochen hat. Mit Blick auf die Medienförderung haben Sie, finde ich, zu Recht gesagt, die Meinungsbildung in Deutschland muss ja von unten nach oben stattfinden. Und jetzt führen wir häufig auch Diskussionen darüber, was fördern wir eigentlich, was können wir in Deutschland fördern, was ist förderwürdig, ist alles, was der Meinungsfreiheit unterliegt, soll das auch gefördert werden. Vielleicht können Sie ganz offen gefragt aus Ihrer Sicht sagen, wie Sie die Instrumente der staatlichen Medienförderung in Deutschland beurteilen und wo Sie sagen würden, jetzt unabhängig auch von allem, was in der Diskussion ist, was würden Sie als Experte für richtig halten, wie müsste staatliche Medienförderung, sieht auch das Beispiel im Moment Österreich, aus Ihrer Sicht, wie müsste das sinnvoll und geboten ausgestaltet sein? Und die zweite Frage mit Blick auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Welche Rolle sehen Sie denn für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Zukunft? Weil ja auch zwar der Auftrag gesetzlich weiterhin gleich ist, aber der Anlass, warum wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen, sich aus meiner Sicht schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert hat. Und deswegen würde mich da interessieren, wie Sie die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sehen und ob Sie der Meinung sind, dass sich die Meinungsvielfalt, die wir heute auch besprechen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausreichend wiederfindet.
Vielen Dank, Kollege Reddick. Und für die AfD-Fraktion Herr Renner, bitteschön.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Gäste, wir sprechen heute über Medienförderung und Meinungsfreiheit in pluralen Öffentlichkeiten. Der Zeitpunkt könnte nicht besser gewählt sein. Wer könnte uns gefährliche Fehlentwicklungen besser vor Augen führen als Herr Schraven? Das jüngste Urteil gegen Korrektiv dürfte allen bekannt sein. Nur so viel. Zentrale Aussagen und Zuspitzungen dieses angeblich ach so gemeinnützigen Journalismus hielten vor Gericht nicht stand. Unsere bürgerliche Gesellschaft sollte immer vorsichtig sein, wer sich als Hüter des Gemeinwohls präsentiert. Ja, wir erleben eine grundlegende mediale Strukturwandel. Medien verändern sich, Formate verändern sich, das Publikum verändert sich. Aber doch nicht alles, was sich finanziell nicht mehr trägt, hat automatisch Anspruch auf Förderung. Sonst landen wir in einem System, in dem nicht mehr der Bürger entscheidet, sondern der am besten gefüllte Fördertopf oder auch der hartnäckigste ideologische Indoktrinationseifer. Gemeinnützig heißt eben nicht mehr unabhängig. Im Gegenteil, dieses System verschiebt die Abhängigkeiten weg vom Markt hin zu durchaus auch manipulierenden Stiftungen, Förderern und Netzwerken. Hier wird nichts besser, hier wird eher schlechter. Jedenfalls aus Sicht des Bürgers. Wer finanziert, prägt die Richtung, vielleicht nicht durch die Anweisung, aber sicherlich durch die Auswahl, durch Förderung oder auch durch Nichtförderung. Hier wird dann keine plurale Öffentlichkeit, sondern zuerst eine einseitige ideologische Meinung propagiert. Es werden gruselige Agitprop-Nachrichten wie Deportation zum Beispiel erfunden, die man dann als Meinung verbrämt. Es wird erzählt, es gebe dadurch keine Wettbewerbsverzerrung. Das ist falsch. Wer steuerlich privilegiert ist, wer Spenden einwerben kann, wer keine Rendite erwirtschaften muss, der spielt nicht nach denselben Regeln. Hier entsteht kein freier Wettbewerb, hier wird freier Wettbewerb ausgeschaltet. Wer definiert denn künftig, was förderungswürdiger Journalismus ist? Wir haben bereits einen vom Profitzwang befreiten Journalismus, den öffentlich-rechtlichen Zwangsgebührenrundfunk. Sogenannter gemeinnütziger, gemeinwohlorientierter Journalismus ist nicht die Lösung. Es ist ein Systemwechsel hin zu einer strukturellen Einflussnahme auf die Öffentlichkeit. Die Deutsche Welle betreibt das mittlerweile ganz offen, weltweit, und verkauft uns das als Rettung der globalen Demokratie. Man lese nur die versandten Stellungnahmen zu diesem Gespräch, die wir alle bekommen haben. Ich möchte in die Runde fragen, gerne direkt Herrn Schraven, oder Frau Massing oder Frau Exner, wollen Sie das weiter so sehen in unserer Demokratie, also in Ihrer Demokratie, und wollen Sie das auch weiter verantworten? Dankeschön.
Dann gehen wir jetzt zur Fraktion der SPD. Herr Kollege Mann, bitteschön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an die Damen und Herren Sachverständigen für Ihre Expertise und auch Ihre Statements. Medienvielfalt und Meinungsfreiheit sind Grundpfeiler einer lebendigen Demokratie und das erst recht in einer zunehmend fragmentierten und digitalen Öffentlichkeit. Wir sind fest davon überzeugt, dass es da eine aktive Medienpolitik braucht, die eben faire Rahmenbedingungen, auch rechtlich klare Standards schafft und die unabhängigen Journalismus, insbesondere mit Blick auf die auch schon beschriebenen Entwicklungen im lokalen Raum, stärkt. Und das sehen wir auch so, weil wir durchaus Bedenken haben, dass zunehmend der Markt versagt, diese Vielfalt abzusichern, auch durch Dominanz großer digitaler Plattformen, die, so würde ich es ganz deutlich bewerten, über Privilegien verfügen, die, ich sage jetzt mal, die eher klassischen Medien nicht haben, die im Gegenteil unter einer Medienaufsicht und Presserecht liegen, aber zum Beispiel nicht davon profitieren können, dass sie ihre Gewinne nicht hier im deutschen Staat versteuern müssen. So, aber lassen wir diesen Exkurs mal weg. Ziel sollte eine pluralistische Öffentlichkeit sein, die tatsächlich unterschiedliche Perspektiven stärkt, sichtbar macht, gesellschaftliche Teilhabe darüber ermöglicht. Und und wirklich allen Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu guten, verlässlichen Informationen bietet. Und deswegen ist aus unserer Sicht auch eine staatliche Förderung berechtigt. Nichtsdestotrotz stehen die beschriebenen Motive, Medienvielfalt, Pluralität weltweit unter Druck. Und da müssen wir noch gar nicht so weit in die Ferne blicken. Da gab es auch zuletzt hier Diskussionen, aber wenn ich mir anschaue, wie in manchen europäischen Staaten in den letzten Jahren an Mediensystemen, auch an Staatsmedien versucht wurde, Einfluss auszuüben, dann sind wir, glaube ich, alle aufgerufen, da sehr, sehr achtsam zu sein. Ich möchte dennoch eine Menge Fragen adressieren an Frau Exner und jetzt im Telegram-Stil. Gibt es, Sie haben ja schon darauf verwiesen, dass Sie gerne noch was zu sagen würden, internationale Beispiele für staatliche Medienförderung, die Sie besonders gelungen halten und insbesondere welche der, wie müssten diese Förderinstrumente gestaltet werden, um Vielfalt zu stärken und eben auch journalistische Unabhängigkeit nicht zu gefährden? An Frau Massing. Sie haben schon beschrieben, welche Rolle die Deutsche Welle spielt. Ich sage jetzt mal so, in Zeiten Kalten Krieges vielleicht Trias Berlin für den Berliner Osten. Und ich glaube auch im Unterschied zum Vorredner, wir haben eine Situation international, wo autoritäre Staaten, nennen wir mal Russland oder China, inzwischen massive Budgets einsetzen, um ihre Deutungsmuster und vor allen Dingen auch wirklich eine politisch einseitige Botschaft zu senden. Vor diesem Hintergrund würde mich noch mal eine Einordnung dieser sozusagen Bewegung interessieren. Und dann, Sie haben gerade in Ihrer Stellungnahme auch noch mal ausführlich auf die Deutsche Welle Akademie hingewiesen, also das Journalistinnenprogramm und Journalistenprogramm, mit dem Sie versuchen, auch in anderen Ländern Qualitätsjournalismus zu fördern. Nun hat sich zuletzt die USA massiv zurückgezogen. Vielleicht könnten Sie uns dahingehend auch noch mal eine Einordnung geben, was das heißt. Und zu guter Letzt an Herrn Professor Schulz. Wie haben sich die massiven, auch marktdominanten Stellungen der sozialen Medien aus Ihrer Sicht auf die Distributionswege der eher klassischen Medien ausgewirkt? Kann man da noch von der Vielfalt reden?
Danke. Ganz herzlichen Dank, Kollege Mann. Und für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Tesfaye-Jesus.
Ja, vielen Dank auch meinerseits an die Sachverständigen. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Thema heute aufgreifen können, denn ich glaube, uns allen in diesem Raum ist klar, dass der Journalismus heute unter massivem Druck steht, ökonomisch, politisch, aber auch gesellschaftlich. Werbeeinnahmen wandern in den digitalen Raum ab, klassische Geschäftsmodelle werden gefährdet. Journalistinnen haben enorme Herausforderungen, was Desinformationskampagnen angeht, was täuschend echte KI-Bilder angeht, was aber auch im Raum Klima, Gesellschaftlichkeit angeht. Und gerade deshalb ist, glaube ich, auch Qualitätsjournalismus heute wichtiger denn je. Und auch da dürfen wir uns einig sein, eine demokratische Gesellschaft ist auf verlässliche Informationen angewiesen. Und gerade deshalb ist auch wichtig, dass wir verhindern sollten, dass an der Stelle blinde Flecken entstehen. Deshalb würde ich gerne zum einen auf die ländlichen Räume eingehen, wo ich diese blinden Flecke tatsächlich befürchte. Ich komme aus dem ländlichen Raum und dann sehen wir diese Medienkonzentration. Wir haben auch da, wo es eine Lokalzeitung gibt, ist, wenn man genauer hinschaut, ist es da doch eine Konzentration da und die Berichterstattung erfolgt nicht mit regionalen Redakteuren, sondern mit Bürgerjournalisten, wie es oft immer mehr passiert. Deshalb meine Frage tatsächlich an der Stelle an Frau Exner. Welche Lösungen kann es da geben? Sie hatten ja auch das Thema gemeinwohlorientierter Journalismus in Ihrer Stellungnahme angesprochen. Wie kann das genau für ländliche Räume funktionieren? Und den zweiten blinden Fleck hatten Sie ja auch genannt, Menschen mit Migrationshintergrund, die unzureichend angesprochen werden. Und da würde ich gerne sowohl an Frau Exner als auch an Frau Massing die Frage stellen wollen, wie können wir das Problem beheben? Ich finde es ja interessant, dass wir sozusagen im Ausland Menschen muttersprachlich erreichen, aber nicht schaffen, unsere Botschaft hier zu platzieren. Wie können wir diese Probleme überwinden?
Ganz herzlichen Dank und David Schliesing für Die Linke.
Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, wir erleben ja derzeit keinen marktüblichen Strukturwandel der Medienlandschaft, sondern eine handfeste systemische Krise unserer demokratischen Infrastruktur. Und die Fakten sind erdrückend. Allein drei große Medienkonzerne kontrollieren fast die Hälfte unseres digitalen Nachrichtenmarktes. Und wir haben es gehört, die klassischen lokalen Zeitungen sterben in rasantem Tempo weg. Und dort, wo Redaktionen verschwinden, entsteht auch ein gefährliches Vakuum der Daseinsvorsorge. Ein Vakuum, das eben nicht unbesetzt bleibt, sondern gefährlich gefüllt wird durch Desinformation, durch rechte Trollfabriken und durch die auf Spaltung programmierten Algorithmen der großen Digitalkonzerne. Und das sind Konzerne, die zweistellige Milliardenprofite aus unseren Daten schlagen, während sie dem Qualitätsjournalismus die Werbeeinnahmen entziehen und hier in Deutschland, wir kennen die Zahlen, kaum mehr als 4% Steuern zahlen. Und qualitativer, investigativer Journalismus ist eben keine gewöhnliche Ware, die man den Kräften des freien Marktes überlassen darf. Er ist das Fundament der demokratischen Willensbildung. Und wenn dieses Fundament bröckelt, dann hat die demokratische Gesellschaft die Pflicht, neue, unabhängige Strukturen zu ermöglichen. Und genau hier kommt die zivilgesellschaftliche Antwort ins Spiel. Herr Schraven, Sie haben mit Korrektiv eindrucksvoll bewiesen, wie diese Antwort aussehen kann. Investigativer Journalismus erfordert Zeit, immensen Mut, Ressourcen und vor allem absolute strukturelle Unabhängigkeit. Herr Schraven, meine Fragen an Sie, wenn ich vielleicht mal meine Fragen stellen dürfte. Wenn klassische Erlösmodelle im Lokalen kaum noch durchsetzbar sind, wie genau soll der gemeinnützige Journalismus die drohende Medienwüsten finanziell nachhaltig schließen? Wie kann ein lokales, rein spendenfinanziertes Medium überhaupt genug Reichweite aufbauen, um den von Ihnen beschriebenen Desinformationskampagnen auf sozialen Plattformen spürbar entgegenzuwirken? Und was halten Sie von staatsfernen Umlagemodellen wie etwa eine durch Tech-Konzerne finanzierte und von pluralen Gremien vergebene Digitalabgabe? Und dann an Frau Massing noch die Frage, nach unseren Informationen muss ja die Deutsche Welle in diesem Jahr 21 Millionen Euro einsparen. Könnten Sie vielleicht kurz skizzieren, was dies konkret für die Arbeit der Deutschen Welle, die ja immer wichtiger wird, ausmacht? Inwieweit haben diese Kürzungen Auswirkungen auf das Programm, auf Personalstellen und dringend benötigte Investitionen? Und was würden weitere Kürzungen im nächsten Haushalt für Ihre Aufgabenplanung 2026 bis 2029 bedeuten? Vielen Dank.
Vielen lieben Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Ihre Beiträge und Fragen. Und wir gehen in die erste Antwortrunde wieder in derselben Reihenfolge. Das heißt, Frau Exner, starten Sie gerne diesmal mit 4 Minuten Antwortzeit. Bitte schön.
4 Minuten für alle Fragen?
Zunächst ja, es gibt ja noch eine zweite Runde.
Alles klar, danke schön. Vielen Dank für das Interesse an internationalen Beispielen und Modellen. Der Frage von staatlicher Medienförderung. Ich glaube, meine Antwort wäre, es ist wichtig, ein für Deutschland passendes Learning aus den Modellen, die es gibt, zu ziehen. Länder, an denen man sich sicherlich sinnvoll orientieren kann, ist das, was in Dänemark gerade passiert. Norwegen hat interessante Modelle. In den skandinavischen Ländern insgesamt gibt es sehr interessante Modelle für die Förderung von Lokaljournalismus, wo zum Beispiel, nageln Sie mich nicht fest, ich glaube, es ist in Schweden so, dass der jeweilige Platzhirsch, also das Lokalmedium, was finanziell am besten dasteht, nicht staatlich gefördert wird, aber die Konkurrenz, um Medienvielfalt auf der lokalen Ebene zu erhalten. In Österreich, sagte ich gerade schon, kommt in ungefähr 3 bis 4 Wochen der Bericht raus eines unabhängigen Thinktanks, wie die österreichische Medienförderung jetzt wirklich sehr umfassend umstrukturiert werden soll. Und in Dänemark hat es im vergangenen Jahr eine Kommission gegeben. Will sagen, ich glaube, hier in Deutschland mal 6 Monate ein Expertenteam da dran zu setzen und sich zu fragen, was ist ein für Deutschland passendes Modell der Medienförderung auf lokaler Ebene und auf überregionaler Medienebene, wäre, glaube ich, der richtige Schritt. Unterscheiden kann man zwischen Produktionsförderung, also dann wird wirklich journalistische Arbeit, journalistische Stellen zum Beispiel gefördert, wirklich redaktionelle Arbeit. Ganz wichtig die Innovationsförderung, um wirklich neue Akteure am Markt zu etablieren. Da kann man zum Beispiel sagen, 3 Jahre Anschubfinanzierung, bis ein Medium so weit Fuß gefasst hat und auch ein Geschäftsmodell entwickeln konnte. Und dann ist sicherlich noch die Frage von Distributionsförderung. Da haben wir in Deutschland ja in den vergangenen Jahren eine Diskussion dazu gehabt, Stichwort Zustellförderung. Diese 3 verschiedenen Aspekte muss man in solchen Modellen berücksichtigen. Die Gemeinnützigkeit, für die Herr Schraven auch in seinem Statement plädiert hat, ist aus meiner Perspektive ein total sinnvoller erster Schritt. Warum? Weil man damit unmittelbar philanthropisches Geld in die Transformationsphase hinein bringen kann, wo es im Moment einfach nicht hinfließen kann. Also Stiftungen in Deutschland wären durchaus bereit, journalistische Start-ups zu finanzieren. Und das im Übrigen völlig unabhängig von der politischen Ausrichtung oder von der gesellschaftstheoretischen Zielsetzung, die in diesen Medien sozusagen vorkommt. Ich habe in dem Paper, und ich würde mich freuen, wenn Sie es lesen, wir haben wirklich mal versucht, ganz grundsätzlich zu sagen, man kann guten Journalismus definitiv definieren, Vor allen Dingen anhand von Kriterien wie Unabhängigkeit, Recherchetiefe, der Frage von Transparenz über die Mittelherkunft. Die Vielfalt der politischen Aussagen, die dabei rauskommt, ist davon erstmal völlig unabhängig. Und ich habe in der Redaktion von Zeit Online viele Jahre als stellvertretende Chefredakteurin gearbeitet. Und da hieß es immer, ja, wir sind ein Tendenzbetrieb. Das bedeutet, in Deutschland ist es so, dass insgesamt die Meinungsvielfalt über die Vielfalt der Medienakteure hergestellt wird. Nicht dadurch, dass ein Medium entweder komplett neutral ist oder komplett über eine Seite einseitig berichtet. Ja? Also das heißt, es muss darum gehen, die Vielfalt der Stimmen zu fördern. Sie hatten mich gefragt, wie es mit den ländlichen Räumen aussieht. Ich denke, dass dort, wie von David Raben auch angesprochen, tatsächlich das Freisetzen von philanthropischem Geld unmittelbar etwas hebeln kann, denn es gibt ja ganz viel lokal engagierte Stiftungen. Ja. Also es gibt eben Stiftungen, die kein überregionales Medium fördern würden, aber sehr wohl etwas tun würden, um einen guten lokalen Newsletter ins Leben zu bringen in ihren jeweiligen Bereichen. Und das könnte aus meiner Perspektive sehr schnell erste Linderungen verschaffen. Und ansonsten würde ich auch da sagen, wir brauchen wirklich eine Findungskommission dessen, was für Deutschland und die Marktbedingungen, die wir hier haben, passend ist. Deutschland ist ein riesiger Medienmarkt, eben auch viel größer als Dänemark und Österreich zum Beispiel. Vielleicht so viel von mir. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank, Frau Exner, für die konkreten Antworten auf die Fragen. Frau Massing, Ihre 4 Minuten, bitteschön.
Vielen Dank. Ich fange mal an bei der Frage Desinformation, weil das hier immer wieder auftauchte. Wir sind natürlich in vielen Märkten unterwegs, wo massive russische Desinformationen über sämtliche sozialen Medien und sonstigen Plattformen gespielt wird, aber auch chinesische natürlich. Russland und China investieren sehr stark in ihren Auslandsrundfunk, sowohl in Europa als auch in Afrika als auch in Asien. Putin hat letztes Jahr im Dezember in Indien bei seinem Besuch ein Büro eröffnet für Russia Today, für RT mit 100 Mitarbeitern. Das ist schon mal eine Ansage. Insofern, ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst sein, das wird ja immer wieder gesagt, das ist auch eine Form von hybrider Kriegsführung. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass Leute Desinformationen entziffern, erkennen, das heißt, und das finde ich genau richtig, auch in Schulen schon anzufangen, das ist jetzt nicht mein Thema, aber ich halte das gesellschaftlich für entscheidend, dass wir da schon anfangen. Gestern in Brüssel sagte auch jemand, das muss eigentlich lebenslanges Lernen sein. Und damit bin ich auch bei der Frage, was macht die DW-Akademie oder was machen wir? Wir machen natürlich ganz viel Debunking-Formate, Verifizierung, zu versuchen, das auch transparent zu machen, wie wir da vorgehen. Wir haben eigene Tools entwickelt, mit Hilfe auch von KI, wie wir Desinformationen entziffern können. Wir machen mit der DW-Akademie beispielsweise in Moldau, haben wir Projekte gemacht, um Journalistinnen und Journalisten auch weiterzubilden, wie Desinformation entziffert wird und das eben auch transparent damit umzugehen. Wir haben kurz vor der Vollinvasion Russlands in die Ukraine im Dezember 2021 den Newsroom für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den die Deutsche Welle Akademie dort mitgebaut hat, eröffnet. Und er war eben glücklicherweise 2 Monate vor Überfall fertig. Und insofern, der ist bis heute, steht er und alle freuen sich, dass sie arbeiten können. Und das heißt, das sind eben solche Sachen, die Deutsche Welle Akademie sehr stark macht. Sie hat auch begleitet bei der Transition von einem Staatsrundfunk zu einem öffentlich-rechtlichen. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, die Frage Finanzierung. Wie können wir das garantieren? Wie können wir auch quasi frei von Regierung und Parlament auch eine quasi öffentlich-rechtliche mit kontrollieren. Und dafür ist es total wichtig, dass es eben Rundfunkrat und Verwaltungsrat gibt, so wie das im Grundgesetz vorgesehen ist. Und ich will da noch mal hinweisen, auch auf die europäische Ebene, der European Media Freedom Act hat da, finde ich, sehr gute Anhaltspunkte, die auch Richtung Deutschland helfen können. Ich glaube, auch immer wieder die europäische Ebene ist für Regulierung extrem wichtig. Ich würde auch soziale Medien nicht verteufeln. Wir sind von Anfang an auf TikTok. Ich glaube, es ist total wichtig, da zu sein, wo auch junge Menschen sind. Die Frage ist halt, wie mache ich die Ansprache? Wie kann ich die Leute gut erreichen? Und wie kann man das auch unterstützen, Sichtbarkeit von qualitativ hochwertigen Medien, auch in sozialen Medien? Die Frage Menschen mit Migrationshintergrund, wie können wir die erreichen? Da bin ich sehr dankbar, weil die Frage ist, das hatte auch der Zukunftsrat, wo Maria Exner drin war, gesagt, dass wir eigentlich auch Leute in Deutschland, die sich vielleicht nicht in deutscher Sprache informieren, besser erreichen sollten mit faktenbasiertem Journalismus. Und Deutsche Welle richtet sich mit ihren türkischen, russischen, arabischen Angeboten an Menschen, die weiter weg sind von Deutschland und wir weiter ausholen müssen für die Erklärung. Und die Sachen sind da. Und insofern glaube ich, es ist total hilfreich, nochmal darüber nachzudenken, ob man das eben auch, keine Ahnung, einbinden kann bei den öffentlich-rechtlichen Inlandssendern. Die öffentlich-rechtlichen Inlandssender gründen gerade eine Gesellschaft, um eine digitale Plattform zu errichten, die natürlich dann auch alles, was in deutscher Sprache da ist, weltweit verfügbar macht. Das heißt, auch da ist die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, dann lieber unsere Sachen als Al Jazeera und Co. Den Leuten als Angebot zur Verfügung zu stellen. Ganz kurz, wenn ich darf, 21 Millionen Euro Kürzung, ja, das ist hart. Wir haben da jetzt verschiedene Maßnahmen ergreifen müssen. Davon werden 160 Mitarbeitende, also Vollzeitäquivalente, das heißt, es wird mehr Menschen betreffen, die von Kürzungen oder Beendigung betroffen sein werden. Wir werden das deutsche Programm neu aufstellen. Wir werden, haben gesagt, wir werden das griechische Programm einstellen. Wir haben durchs ganze Haus gekürzt. Also das hat einfach brutale Auswirkungen. Und der Schlüssel für die Zukunft ist inhaltlich strategisch. Ist das richtig, was wir vorbereiten? Die Frage ist, wie viel wir davon machen können. Und ich glaube, der Schlüssel ist der Tarifausgleich, wenn ich das sagen darf. Und damit ende ich jetzt.
Danke, Frau Massing. Herr Schneider, bitte schön, Ihre 4 Minuten.
An mich wurde gar keine Frage adressiert. Insofern, ich freue mich, hier zuzuhören. Vielen Dank. Ich glaube, das war.
Genau, also Sie müssen die nicht ausführen. Ich wollte Ihnen nur die Gelegenheit geben, natürlich allen anderen, wenn Sie noch was beitragen möchten. Aber Sie können auch gerne zuhören, natürlich. Okay. Gut, dann gehen wir weiter an Herrn Schrafen in den digitalen Raum. An Sie gab es nämlich konkrete Fragen und deswegen bitte Ihre 4 Minuten.
Ja, danke. Also zunächst zu dem ersten Punkt. Ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, es geht nicht darum, alles zu fördern, um es zu fördern, sondern es geht, glaube ich, eher darum, Wege zu finden, wie man vernünftig Medienvielfalt unterstützen kann, und zwar im lokalen Raum. Wenn ich gerade davon gesprochen habe, dass Gemeinnützigkeit eine Lösung ist, ist mit der Gemeinnützigkeit nicht automatisch eine Förderung verbunden, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, entscheidend ist dabei, dass man Bürger mobilisieren kann, Bürger dazu bekommen kann, dass sie das Angebot für sinnvoll achten und dann eigene Spenden geben. Und dadurch erreicht man genau diese Medienvielfalt von unten nach oben, also eben nicht von oben nach unten. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass man das verstehen muss, dass es eben nicht gleich ist, Gemeinnützigkeit gleich Förderung. Damit bin ich bei dem, was Herr Renner sagte. Es geht hier nicht um juristisches Pro-Seminar, sondern um Medienförderung. Aber so viel sei gesagt, das Verfahren, was er angesprochen hat, ist lange nicht abgeschlossen. Und das, was er angesprochen hat zu den Fakten, mitnichten sind die Fakten aus diesem Geheimtreffen hinterfragt oder untersagt worden. Nur so viel dazu. Wichtig ist mir hier zu sagen, wenn Herr Renner sagt, dass ein Bekenntnis zur Qualität, dass ein Bekenntnis zum Pressekodex, dass das eine Gefahr sei, kann ich nicht nachvollziehen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, Intransparenz ist eher ein Problem. Und wenn diese Intransparenz nicht offengelegt wird, also wenn nicht gezeigt wird, wo Beeinflussung herkommt, so wie man das oft genug bei News sieht, dann ist das ein Problem. So viel dazu. Dann zu den konkreten Fragen, wie denn überhaupt jenseits der klassischen Erlösmodelle im Lokalen Erlösmodelle gebaut werden könnten. Ich glaube, da geht es darum, dass man den Bürgern klar macht, warum ist ein Medienverein vor Ort gut. Im Moment dürfen diese Medienvereine nicht existieren. Wenn ich aber ein lokales Gemeindehaus betreiben kann, wenn ich ein lokales Kulturhaus betreiben kann, wenn ich vor Ort ein lokales Theater betreiben kann, ein lokales Museum betreiben kann, dann habe ich vor Ort Menschen, die am Austausch interessiert sind. Wenn ich diese Menschen ansprechen darf, was ich im Moment nicht darf, durch einen gemeinnützigen Verein vor Ort, auch in einer kleinen Stadt oder im Dorf, dann kann ich diese Menschen dazu bringen, dass sie mit kleinen Beiträgen, mit Spenden eine kleine Redaktion unterhalten können. Es geht hier nicht unbedingt um staatliche Förderung, sondern es geht um die Menschen vor Ort, die zur Selbsthilfe ermächtigt werden, weil sie für ihre Heimat etwas tun möchten, nämlich Nachrichten organisieren für das, was bei ihnen vor Ort passiert. Damit sind wir bei der Frage, was ich von staatsfernen Umlagemodellen halte, wie zum Beispiel eine Digitalabgabe, die verteilt werden kann. Ich glaube, grundsätzlich ist das eine Möglichkeit. Man muss nur unheimlich aufpassen, dass man keine Subventionstatbestände schafft, die nicht lebensfähige Strukturen oder Organisationen am Leben erhalten. Und auch da bin ich wieder beim gemeinnützigen Modell, weil im gemeinnützigen Modell, wenn ich keine Bürger habe, die das unterstützen, die beitragen, dann habe ich kein Modell, dann habe ich keine Organisation, die vor Ort existieren kann. Deswegen glaube ich, muss man sich da genau die Kriterien überlegen. Und ich glaube, das war's. Danke erstmal.
Ganz herzlichen Dank, Herr Schrafen. Und dann Herr Professor Dr. Schulz, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Ich rätsel gerade noch ein bisschen, warum man keine Medienvereine gründen darf. Da können wir vielleicht in der zweiten Runde noch mal drauf eingehen. Das ist zwar als Gemeinnützigkeitszweck nicht angegeben in der Liste der Abgabenordnung, aber das heißt aus meiner Sicht, dass das nicht gehen sollte. Ich finde auch persönlich, ich bin kein Abgabenrechtler, dass der Demokratietatbestand, den es in der Abgabenordnung gibt, dafür auch reichen würde. Aber da mögen andere Ansicht sein. Zu den Fragen. Also wie sollte man eigentlich fördern aus meiner Perspektive? Nach den Erfahrungen der letzten Jahre, es gibt immer wieder die Diskussion darum, kann man an Qualitätsmerkmale anknüpfen? Also können wir Qualitätsjournalismus fördern? Das ist schwierig. Also selbst Leute, die sich sehr lange wissenschaftlich damit auseinandersetzen, werden sich auf Kriterien, Qualitätskriterien nur auf bestimmten Ebenen einigen können, aber auf einer Ebene, in der das wirklich hilfreich ist, um Förderentscheidungen zu treffen und sagen, das ist Qualitätsjournalismus, das ist keiner mehr, das ist förderwürdig, das fördern wir nicht, das wird schwierig sein. Das ist schade, also weil es natürlich ein Interesse daran gibt, dass es qualitätsvollen Journalismus gibt, aber das ist einfach rechtlich schwierig. Deshalb zweiter Punkt, strukturbezogene Aspekte. Es sind einige Länderbeispiele schon genannt worden, wie Schweden beispielsweise, also diese Idee zu sagen, egal welche Ausrichtung dieser zweite Wettbewerber hat, weil er der zweite Wettbewerber ist, fördern wir da, weil das eben ein Vielfaltselement ist. Das ist ein struktureller Ansatz. Ich hatte Luxemburg bereits genannt, da geht es um Zahl von Journalisten und Journalistinnen, von redaktionellen Einheiten und Dingen dieser Art. Das sind auch Kriterien, an denen man anknüpfen kann, ohne eine Qualitätsentscheidung treffen zu müssen, außer die Qualitätsentscheidung, wer ist denn eigentlich ein Journalist und wer ist eine Journalistin, was auch nicht ohne ist in diesem Kontext. In der Schweiz gibt es dazu auch Ansätze, die beispielsweise auch sowas wie Ausbildung, wie Qualitätssicherung in Redaktionen, also solche eher formalen Kriterien nehmen, um daran Förderentscheidungen anzuknüpfen. Das finde ich im Prinzip eine gute und Tendenz auch eine, die die hohen rechtlichen Hürden, die ich vorhin schon angedeutet habe, zu überwinden. Dritter Punkt, mir scheint wichtig zu sein, das tauchte auch bei den Vorrednerinnen schon auf, das Innovationselement im Blick zu behalten, also keine Förderung zu haben, die dazu führt, dass Geschäftsmodelle, die nicht überlebensfähig sind und künstlich am Leben gehalten werden, sondern das muss eine Komponente der Innovationsförderung haben und auch der Punkt, dass Wettbewerb nicht ausgehebelt wird dadurch. Wettbewerb ist keine Garantie für Vielfalt, aber unterstützt, wenn sie funktioniert, Vielfalt. Und wer dem Wettbewerb nicht ausgesetzt ist, der kann natürlich leichter diese Instrumente nutzen, um sie für propagandistische Zwecke zu nutzen und nicht die Nachfrage sozusagen der Bürgerinnen und Bürger, der potenziellen Kundinnen und Kunden im Blick zu behalten. Das sehen wir zum Beispiel beim Thema Oligarchen in den USA, die sich Medienanteile kaufen und damit kein Geld verdienen müssen und dementsprechend das in einer anderen Weise nutzen können als ein Unternehmen, das dem Wettbewerb ausgesetzt ist. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Rechtlich, aber auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive würde ich immer empfehlen, Evaluationen einzubauen in die Förderung. Punkt. Jetzt sehe ich schon, bin ich völlig aus der Zeit gerudert, aber vielleicht kann ich von Ihren vielen
völlig Minuten, nicht, Sie haben noch ein paar Sekunden.
Von den Geschenken haben noch ein bisschen was mitnutzen. Zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk, sonst stoppen Sie mich einfach. Zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ganz kurz, ich glaube, die müssen der Nachfrage nachfolgen können, wenn wir sie versuchen, sie darauf festzunageln, was sie gemacht haben. Das tun die Länder vorsichtig, die ja zuständig sind für die Beauftragung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wichtig ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Dialog ist, also auch den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern sucht und nicht einfach nur ein Angebot macht, vielleicht sogar noch mehr Dialogfunktionen erfüllt mit dem Publikum, und eine Selbstreflexion über das Framing ist wichtig. Das passiert in den Redaktionen, das ist aber auch bedeutsam. Ganz kurz zu den Distributionswegen, soziale Medien. An sich bieten soziale Medien die Möglichkeit für mehr Reichweite, aber wenn solche Sachen wie Outlinks, also Verweisungen auf das eigene Angebot, schwerer werden, dann wird den Medien, wenn sie in sozialen Medien verfügbar sind, die Möglichkeit der Refinanzierung erschwert. Und das ist ein Problem. Noch problematischer ist es bei KI, aber dazu vielleicht an der Stelle.
Danke. Gut, ganz herzlichen Dank auch für die sehr konkreten Antworten auf die auch sehr konkreten Fragen. Und damit es jetzt weitergeht mit den konkreten Fragen, gehen wir die zweite Fraktionsrunde und starten wieder mit der CDU-CSU. Kollege Reddick, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht als erstes eine Frage noch an Frau Massing richten. Wir haben es heute auch schon gehört und sehen es ja auch bei uns in Deutschland, dass wir in ganz vielen Ländern der Welt eine Erosion der klassischen Medien erleben. Und die wird im Zweifel häufig von Desinformation gefüllt. Jetzt ist Ihr Auftrag, das in diesen Ländern auch die Lücke teilweise zu schließen. Und eine Diskussion ist ja auch immer, wie geht man eigentlich mit den USA um? Und deswegen würde mich da aus Ihrer Perspektive interessieren, wie Ihr Blick darauf ist und ob Sie es noch für zeitgemäß halten, dass die deutsche Welle in den USA unterwegs ist, oder vielleicht im Moment noch zeitgemäßer als in der Vergangenheit. Und eine Frage noch an Herrn Professor Schulz mit Blick auf den DSA. Jetzt ist der DSA ja das wichtigste Regulierungsinstrument auf europäischer Ebene für die Plattform. Und vielleicht können Sie da einmal aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive berichten, Umsetzungsstand, aber auch wie Sie darauf blicken, ob das bislang gut funktioniert und insbesondere aber auch, wo Sie die Grenzen sehen. Weil jetzt kann man auf verschiedene Algorithmen ja so reagieren, dass man regulatorisch versucht, Moderationsentscheidungen auch zu beschränken und entsprechend da Grenzen zu ziehen. Aber irgendwann gibt es natürlich auch die Grenzen, dass die Beschränkungen, die wir durch den DSA setzen, auch einfach zu einer Einschränkung der Meinungsfreiheit führen können und der Meinungsvielfalt. Also wo würden Sie den Korridor sehen? Was kann regulatorisch begrenzt werden aus Ihrer Perspektive? Und wo muss man auch einfach Meinungsfreiheit und Vielfalt sicherstellen und gewährleisten?
Ganz herzlichen Dank. Für die AfD-Fraktion Herr Gläser.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und vielen Dank an all unsere Gäste für diese spannenden kontroversen Positionen, die Sie hier schon mit uns geteilt haben. Lassen Sie mich zunächst erst mal sagen, viele private Medienunternehmen sind quicklebendig. Und aus unserer Sicht sind die wichtiger als ihre ganzen Ideen von Förderprogrammen und Gemeinwohlorientierung, weil private Medien halt garantieren, dass es wirklich die Meinungsvielfalt in jeder Hinsicht abgebildet wird. Die beste Medienförderung für die Unternehmen, wo es jetzt nicht so gut aussieht, da gibt es natürlich viele, das hat mit der digitalen Revolution zu tun und mit vielen anderen Dingen, die beste Medienförderung ist ein gutes politisch-rechtliches und wirtschaftliches Umfeld. Investoren, die sicher sein können, dass sie Gewinne machen können, Konsumenten, die genug Geld in der Tasche haben, dass sie auch neue Produkte nehmen, die werden bereit sein, halt Medienprodukte zu konsumieren. Und dann rollt der Rubel oder der Dollar oder was auch immer. Ja, und da haben also diverse Bundesregierungen, vor allem Schwarz-Rot in der Vergangenheit, jetzt eher Hürden aufgebaut und zu Kostensteigerungen geführt, Energie, der Mindestlohn für die Zusteller, ja, jetzt die neue schwarz-rote Regierung mit einer Investitionsverpflichtung, neue Bürokratie, eine quasi Steuer, die da eingeführt wird, macht es neuen Anbietern nicht leichter, sondern eher schwieriger, hier Investitionen zu treffen. Und wenn wir über das politische und rechtliche Umfeld sprechen, ja, wir nennen ja immer Kompakt, aber denken wir auch an Cicero, ist schon ein bisschen her, aber das war auch ein Schweizer Verlag, der hat ein konservatives Magazin in Deutschland gegründet und kriegt eine Razzia aufgrund von seiner missliebigen Berichterstattung. Dann überlegt sich so ein ausländischer Investor, ob er hier investiert in den Markt. Das sind alles Dinge, die Sie berücksichtigen müssen. Wir brauchen also eine florierende Wirtschaft. Wir brauchen eine echt gelebte Pressefreiheit in unserem Land. Und es muss ein Ende haben mit diesen ganzen Eingriffen in den Markt. So, dazu zu meinen Fragen. Zunächst Herr Professor Wolfgang Schulz. Sie sind ja Kuratoriumsmitglied bei dieser Institution Youth the News, die sich für einen cleveren Umgang junger Leute mit Social Media einsetzt. Wie bewerten Sie die laufende Diskussion über altersabhängige Zugangsbeschränkungen von jungen Leuten? Könnten Sie dazu bitte was sagen? Dann Herr Schneider, würden Sie einem Unternehmer, der in Deutschland in die Medienbranche investieren will, dazu raten? Und wenn ja, was würden Sie ihm raten? Oder wenn Sie ihm abraten würden, warum würden Sie das tun? Dann haben Sie den Eindruck, dass Subventionen uns mehr Vielfalt bringen? Und wie bewerten Sie Faktenfinder bei öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern? Könnten Sie dazu vielleicht was sagen? Und abschließend, Frau Exner, Sie setzen sich für diesen gemeinwohlorientierten Journalismus ein. Und Sie kriegen selber Geld vom Staat in geringer Menge, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie beherbergen auch Institutionen wie Korrektiv, haben wir ja hier auch einen anderen Gast, Wikimedia, Netzwerkrecherche, das sind auch wieder Institutionen, die zumindest teilweise querfinanziert werden vom Staat. Verstehen Sie die Befürchtung von Kritikern, dass eine staatliche Finanzierung von Medien dazu führt, dass sie vielleicht nicht mehr so regierungskritisch, nicht mehr so staatskritisch sind, wie sie sein müssten als Medien? Und wenn wir schon dabei sind, zitiere ich einmal kurz aus dem einleitenden Satz aus Ihrem White Paper. Da heißt es, Journalismus, die demokratische Kraft, muss als vierstimmiger Chor verstanden werden. Gilt das auch für freie Medien, wie wir sie nennen, für konservative Medien? Würden Sie auch Apollo News oder die Junge Freiheit in Ihrem Haus in Publix beherbergen?
Danke, Herr Gläser. Und für die SPD-Fraktion, Herr Kollege Mann, bitte.
Ja, danke schön. Ich habe zum einen noch mal Fragen an Frau Massing. Sie hatten kurz auf die Akademie abgestellt. Ich wollte aber dennoch noch mal nachfragen. Die USA haben sich ja nun unter neuer politischer Führung weitgehend aus ihrem Journalistinnen- und Journalistenprogramm zurückgezogen. Was sind die Folgen davon, also auch global? Und ist es auch dort so, dass da, ich sag mal, eher autoritär geprägte Staaten jetzt in diese Lücken reinspringen, wie sie es bei anderem angegeben haben? Und dann, gerade autoritäre Staaten haben ja unterschiedliche Strategien, sich von unabhängiger Berichterstattung oder auch nur also abzuschotten oder Meinungsvielfalt zu unterdrücken. Letzten Beispiele waren, glaube ich, dass Russland jetzt, wo man schon fragen könnte, ob das schon Meinungsvielfalt zulässt, aber Telegram quasi versucht tot zu machen und dann einen staatlichen Messenger, der offensichtlich auch der Überwachung des FSB unterliegt. Iran und andere autoritäre Staaten schalten teilweise Internet komplett ab oder haben Beschränkungen für ausländische Domains. Wie schaffen Sie es, in diese Räume zu kommunizieren und welche Rolle spielt da bei Ihnen auch Innovation, technologische oder auch entsprechende Budgets? Und dann hätte ich tatsächlich noch mal eine grundsätzliche Frage. Ich vermute an Frau Exner, Herrn Schulz, aber auch wenn andere Sachverständige das sagen wollen. Im Bereich der sozialen Medien haben wir ja teilweise eine Marktdominanz von nur drei großen Firmen, gerade amerikanischen Firmen, die, ich sag mal, hohe Prozentteile erreicht, 80-90%. In anderen Bereichen der Medienregulierung hätten wir da schon von Oligopolen oder gar Monopolen in einzelnen Bereichen gesprochen, gerade wenn man jetzt mal nach Altersgruppen differenziert, und hätte der Staat in Deutschland wahrscheinlich schon lange eingegriffen. Deswegen hätte ich mal die grundsätzliche Frage. Erstens, sehen Sie da die Privilegien, die diese sozialen Medien, also als Plattform, Privilegien genießen, überhaupt noch gerechtfertigt? Und das andere, die grundsätzliche Frage wäre vielleicht auch mal im Zuge der Forschung, wahrscheinlich eher an Herrn Schulz, aber vielleicht nicht nur, ob denn die Algorithmen, die diese sozialen Medien einsetzen, wirklich Vielfalt stärken oder nicht eher zu einer Polarisierung beitragen. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Kollegin Lührmann, bitteschön.
Ja, vielen Dank und auch vielen Dank für diese sehr spannende Anhörung. Der Journalismus ist in der Tat eine kritische Infrastruktur für unsere Demokratie. Ohne ein pluralistisches Bild in einer freien Presse sterben Demokratien sehr schnell ab. Und deswegen erfüllen mich die aktuellen Herausforderungen mit sehr großer Sorge. Wir haben lokale Steppen, wie Sie schon beschrieben haben. Weniger Redaktionen vor Ort, vor allem weniger Kontrolle auch dann für die Lokalpolitik. Das darf man immer nicht vergessen. Das ist ja die Hauptfunktion von Journalismus, die Kontrollfunktion auch mit. Dann ist das Werbegeschäft zum großen Teil ins Digitale abgewandert und oft eben zu wenigen Plattformen. Also da haben wir eben gerade eine Konzentration der Werbeeinnahmen auf den Big-Tech-Plattformen, ja fast quasi monopolartige Strukturen, gerade von Google im Werbebereich, was es eben für die hier viel diskutierten Gründungen von Medienunternehmen sehr, sehr schwierig macht, weil man erstmal gegen diese Machtkonzentration da ankommen muss. Dann gibt es die Abhängigkeit von der Plattformlogik. Und deswegen ist für mich unsere Aufgabe als Politik, das jetzt nicht nur zu beobachten, sondern wirklich Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass unabhängiger Journalismus wirtschaftlich stabil arbeiten kann und dafür eben auch finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Und einer der zentralen Bausteine da ist aus meiner Sicht eine Digitalabgabe auf Online-Werbeumsätze, die sich ja auch im Koalitionsvertrag findet, wo wir aber immer noch auf konkrete Vorschläge auch von Seiten der Regierung warten, wie das denn aussieht. Deswegen hier auch nochmal der Punkt Richtung Koalitionsfraktionen. Wenn wir Journalismus fördern wollen, brauchen wir Ressourcen und die können wir auch dann über eine solche Digitalabgabe auf Online-Werbeumsätze eben generieren. Deswegen ist das überfällig. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir sozusagen sagen, Journalismus muss auch mehr gefördert werden. Für mich ist der zentrale Punkt, wie kann es gelingen, dass das unabhängig von Geldgebern, dass Journalismus trotzdem unabhängig von Geldgebern dann arbeiten kann. Das klingt ja erstmal wie ein kleines Paradox, aber es gibt ja auch viele gute Ansätze dafür, wie sowohl Journalismus, egal ob die Geldgeber jetzt öffentlich oder privat sind, trotzdem redaktionell unabhängig sein kann. Deswegen nochmal Frage an Sie, Frau Exner. Sie haben da auch ein aktuelles White Paper dazu. Welche interessanten Ideen gibt es da, um diese Unabhängigkeit sicherzustellen von Geldgebern? Vielleicht auch die Frage an Herrn Schulz dazu nochmal. Sie haben da auch eben so ein paar Andeutungen gemacht, wie das sein könnte. Und Herr Schulz, Sie haben ja auch gerade gesagt, bei Gemeinnützigkeit, dass Sie der Meinung sind, dass die Demokratieklausel da im Vereinsrecht ja dazu führen kann, dass es auch gemeinnützig ist. Das sehen halt viele Finanzämter anders. Deswegen ist es nicht so relevant, wie Sie es jetzt sehen, sondern wie die Finanzämter sehen. Und deswegen hier auch nochmal die Frage an Herrn Schraven über Ihre Erfahrungen, auch wenn Sie sich gemeinwohlorientierten Journalismus angucken, wie Finanzämter eben die aktuelle Rechtslage bewerten.
Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin Lührmann und David Schliesing für Die Linke.
Ja, Herr Vorsitzender, werte Kolleginnen und Kollegen, an die Gemeinnützigkeit würde ich direkt anschließen. Es ist ja fast rechtspolitisch reichlich unverständlich, dass der propellergetriebene Modellflug oder der Hundesport in Deutschland laut Abgeordnetenordnung gemeinnützig sind. Aber die Aufdeckung von Korruption, die Bekämpfung von rechten Netzwerken und investigativer Journalismus nicht. Der Fall des Volksverpetzers, dem die Finanzämter ja die Gemeinnützigkeit entzogen haben, zeigt die ganze Absurdität und Gefährlichkeit dieses Systems. Zivilgesellschaftliche Akteure und Journalisten dürfen eben nicht der Willkür von Finanzämtern ausgeliefert sein. Und die Bundesregierung hat versprochen, Rechtssicherheit für den gemeinnützigen Journalismus zu schaffen. Ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag: Im Sinne der flächendeckenden Versorgung mit journalistischen Angeboten schaffen wir im Hinblick auf die Gemeinnützigkeit Rechtssicherheit. Wir als Linke fordern einen radikalen Kurswechsel in der Medienpolitik. Die rechtssichere Verankerung von Journalismus im § 52 der Abgabenordnung und eine wirkungsvolle Digitalsteuer in Höhe von mindestens 10% auf die Umsätze aller großen Digitalkonzerne und einen staatsfernen Journalismusfonds einzurichten. So, und meine weiteren Fragen an Herrn Schraven sind: Reicht ein bloßes formales Bekenntnis zum Grundgesetz und zum Pressekodex in der Praxis wirklich aus, um zu verhindern, dass hetzende und desinformierende Blätter die Gemeinnützigkeit als Steuerschlupfloch nutzen? Dann sehen Sie das Steuerrecht als Garanten für staatsferne, kritisieren aber gleichzeitig die Willkür einzelner Beamter in den Finanzämtern. Wäre ein plural besetzter öffentlich-rechtlicher Stiftungsrat nicht ein Schutz für kritischen Journalismus als die bloße Hoffnung auf ein neutrales Steuerrecht? Dann, wie bewerten Sie die Gefahr, wenn lokale Finanzämter wie im Fall des Desinformationsblocks Volksverpetzer die Gemeinnützigkeit entziehen oder in Frage stellen? Welche rechtlichen oder finanziellen Schutzschirme brauchen investigative Redaktionen, um strategische Zermürbungsklagen SLAP standhalten zu können? Und abschließend noch meine Frage an Sie, Frau Massing, zur internationalen Dimension von Pressefreiheit. Die Deutsche Welle wird ja in Autokratien massiv blockiert und ihr Personal ja teils direkt bedroht. Wie wirksam ist Ihre Zensurumgehungs-App DW Access in der Praxis und welche politischen Rückendeckung fordern Sie von der Bundesregierung? Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für die lebhafte zweite Runde. Und ich übergebe an die Antwortrunde jetzt wieder an die Sachverständigen. Frau Exner, bitte schön, Sie starten wieder.
Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne noch mal auf die Frage, Sie haben hier gerade gesagt, man könnte aus der Digitalabgabe einen staatsfernen Journalismusfonds umsetzen. Publix hat aus einer 130.000 Euro Förderung durch das BKM aus dem Programm, das es vor 2-3 Jahren dort gab, für Infrastruktur im Journalismus, ja, also speziell keine redaktionellen Inhalte, ein Modellprojekt gebaut, das nennt sich Media Forward Fund. Möchte ich Ihnen allen sehr ans Herz legen, sich das genauer anzuschauen. Und wir haben da ein Modell gebaut, in dem heute 16 Millionen Fördergelder von insgesamt 18 Stiftungen versammelt werden. Und was fördern wir damit? Ich war Teil des Gründungsteams und bin jetzt nur noch in der Jury. Wir fördern damit tragfähige Geschäftsmodelle für neue journalistische Akteure. In diesem Jahr bekommt zum Beispiel ein Akteur aus Thüringen dort 400.000 Euro Förderung. Decoder nennen die sich, machen unabhängiges Radio für Thüringen, wollen jetzt sich ausweiten in Richtung Sachsen-Anhalt, wo die Schwäche der lokalen Medieninfrastruktur wirklich extrem ausgeprägt ist. Und machen jetzt im Vorfeld der Wahlen dort ein gezieltes Podcast-Projekt. Hier in Berlin bekommen ebenfalls, glaube ich, knapp 400.000 Euro Förderung in lokaler Newsletter, der verschiedene Berliner Bezirke mit Informationen zu dem, was die Menschen unmittelbar in ihrem Alltag betrifft, verbreitet. Die explizite Idee dieses Fonds ist es, Medienunternehmen zu fördern, die hinterher allein tragfähige Geschäftsmodelle haben, indem sie also tragfähige Abonnements entwickelt haben, indem sie gutes Anzeigengeschäft entwickelt haben, indem sie eine interessante Event-Sparte aufbauen konnten, wo sie durch Ticketerlöse sich refinanzieren. Weil der Journalismus der Zukunft aus meiner Perspektive wird weder allein aus staatlicher Förderung noch allein aus philanthropischer Förderung zu bestreiten sein, sondern natürlich brauchen wir immer einen Marktmechanismus mit im Mix. Aber dorthin zu kommen unter den gerade schon vielfältig angesprochenen schwierigen Marktbedingungen, braucht im Moment Transformationsförderung. Das von mir. Ich möchte auch noch mal antworten auf die Frage der Plattformprivilegien, die Sie gestellt haben. Ich glaube, sagen wir mal global kollektiv, das ist ja nichts, was nur Deutschland oder die Europäische Union betrifft, aber uns natürlich mit unserem Verständnis von der liberalen Demokratie insbesondere betrifft. Wir sind schon ein Stück weit reingefallen auf die Erzählung der großen Plattformkonzerne, dass die eben keine Inhalteanbieter seien, sondern neutrale Broker von Inhalten. Und ich würde mich sehr, sehr stark dafür einsetzen, die Frage des sozusagen Publisher-Privilegs. Ja? Also alle in Deutschland operierenden Inhalteanbieter müssen rechtlich haften für die Inhalte, die sie verbreiten. Das gilt eben nicht in gleicher Weise für die großen Social-Media-Konzerne, genauso wenig wie für Suchmaschinen. Das ist was, wo ich als Journalistin sagen würde, das war vorgestern falsch, es ist heute und ist morgen auch immer noch falsch. Es ist eben genauso, wie Sie sagen, das zeigt ja auch, da wird Herr Schulz sicherlich was dazu sagen, die Forschung vielfältig, dass die Art und Weise, wie die Algorithmen funktionieren, ja eben nicht in der Breite eine Vielfalt von Meinungen in meinen Feed spülen. Also wenn ich ein aufgeweckter Social-Media-Nutzer bin, dann präsentiert mir die Maschine, also meine Social-Media-Feeds sind komplett unproblematisch. Ich kriege weder großartige Fake-Inhalte da reingespielt, noch pornografische Inhalte, noch hetzende Inhalte, weil sich der Algorithmus ja nach dem richtet, was ich gerne mag. Und wo ich einmal reingerutscht bin, da bleibe ich dann aber auch. Ja? Und insofern sieht das eben für ganz, ganz viele Social-Media-Nutzer ganz anders aus. Und da ist es auf jeden Fall so, dass Polarisierung verstärkt wird. Ich glaube, ja, die Art und Weise, wie die öffentliche Diskussion in Deutschland auch zu vielen Themen läuft, zeigt das ja auch. Das Erregungspotenzial, was dort gefördert wird, ist enorm. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Exner, an Sie und Frau Massing. Bitte schön.
Ja, ich starte mit Ihrer Frage, Herr Reddich. Ist es eigentlich noch sinnvoll, dass die Deutsche Welle in den USA ist? Ich würde mal mit der Frage der Nachfrage starten, weil ehrlich gesagt, solange wir 37 Millionen wöchentliche Nutzer haben, würde ich sagen, gibt es offensichtlich Bedarf. Also, und ich will da jetzt überhaupt nicht in die Diskussion einsteigen, ist das Autokratie, ist das Demokratie? Ehrlich gesagt, es ist eine Demokratie und es sind aber auf jeden Fall ein extrem polarisierter Medienmarkt, denn die Medien sind entweder ganz klar auf der republikanischen Seite oder ganz klar auf der demokratischen Seite. Und wir versuchen auch über das Büro in Washington wirklich eine große Bandbreite abzudecken. Und unsere Kolleginnen und Kollegen waren auch berichtet, als AfD-Kollegen bei den Young Republicans in New York waren. Wir gehen dahin, wir sprechen mit den Leuten. Das ist ein bisschen, was Sie gesagt haben. Wir versuchen wirklich, die Vielfalt abzudecken. Und solange es so viele Zuschauer, Nutzer, Nutzende gibt, gibt es einen Bedarf. Und dann würde ich sagen, ist die Frage damit erledigt, weil wir tatsächlich nicht viel Geld aufwenden dafür. Und ich glaube, dass wir auch eine wichtige Rolle spielen, deutsche und europäische Perspektiven sichtbar zu machen, weil die sonst halt auch häufig nicht stattfinden in der amerikanischen Berichterstattung. Es ist einfach verdammt weit weg an vielen Stellen. Das Gleiche gilt eben auch für andere Länder wie Indien oder in Lateinamerika, wo wir eben deutsche Perspektiven darstellen können, wo wir deutsche Innovationen, das war ja auch nochmal ein Thema, deutsche Wirtschaftsverbände oder Unternehmen auch darüber berichten können. Ich glaube, insofern, die Nachfrage aus meiner Sicht beantwortet die Anfrage, also die Frage. Die Frage nochmal, was bedeutet der Rückzug der USA aus vielen journalistischen Programmen und aus dem Auslandsrundfunk? Und ich glaube, es sind ja zwei Sachen. Das eine, es gab das Förderprogramm USAID, da haben die USA sich komplett raus zurückgezogen, bedeutete, dass ganz viele Medien zumindest mal zeitweise ihre Finanzierungsbasis gefährdet sahen. Das galt zum Beispiel auch für viele Medien der Ukraine, die von USAID-Geldern finanziert wurden. Das heißt, die stehen total unter Druck. Und das gilt aber auf der ganzen Welt, vor allen Dingen auch in Afrika. Wo sind andere reingegangen, die sehr stark mit Desinformation unterwegs sind, Russland und China? Ich habe ein Beispiel eben gesagt. In Indien hat RT ein großes Büro eröffnet. In Brasilien ist dabei, ein großes Büro zu eröffnen. Also, und in Afrika, in Algerien, hat China, der Auslandsrundfunk, dem dortigen öffentlich-rechtlichen oder Staatsrundfunk, einen riesigen Newsroom hingestellt. Und von China wissen wir, dass sie dann im Zweifel auch da nochmal, wenn dann nicht Kredite zurückgezahlt werden, andere Abhängigkeiten schaffen. Also da sind einfach massiv man weiß nicht genau, wie hoch die Etats sind, aber es wird gesagt, dass es irgendwie 1,5 Milliarden Euro sind, hatten mal Amerikaner recherchiert für RT. Das ist einfach massiv Geld, was in die Hand genommen wird, weil es eben Teil hybrider Kriegsführung ist. Das ist immer wieder der Punkt. Wir kommen in zensierte Märkte rein. Da war ja auch die Frage, wie wirksam ist eigentlich die WXS. Das funktioniert auch im Offline-Modus, deswegen ist das sehr erfolgreich. Im Iran war zwischendurch ja das Internet komplett abgeschaltet. Immer wenn Leute Zugang hatten über Starlink zu Satelliten, konnten die Sachen runtergeladen werden und danach offline genutzt werden. Wir sind in Russland über ganz viele Social-Media-Kanäle tatsächlich präsent, über YouTube, über Telegram, über TikTok. Nachdem wir da im Dezember endgültig als unerwünschte Organisation erklärt wurden, haben wir eine Woche später TikTok in russischer Sprache angefangen. Das funktioniert und es ist am Ende des Tages auch ein bisschen Katz und Maus, aber wir lassen nichts unversucht, um wirklich auch die Informationen auf Faktenbasis in die Länder reinzubekommen. Ich möchte gerne noch mal eine Sache sagen, die Frage, was wünsche ich mir für Rückendeckung? Ich finde bei der Frage, auch wenn von uns Leute verhaftet wurden, die Rückendeckung der Regierung und der Sprecher und Sprecherinnen ist wirklich enorm. Dafür danke ich sehr, auch die Unterstützung des Auswärtigen Amtes. Mein Hauptanliegen ist eine auskömmliche, planbare Finanzierung. Und ich glaube, den Rest kriegen wir super zusammen hin.
Ganz herzlichen Dank, Frau Massing. Und dann Herr Schneider, bitteschön.
Oh ja, die Themenvielfalt ist ja schier unendlich. Hier geht es ja von Lokaljournalismus zu großen Big-Tech-Unternehmen. Ich komme gar nicht mehr mit, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es ist schön, dass man das Thema Medien so über die komplette Klaviatur spielt, weil kann man eigentlich gar nicht. Man müsste über Lokaljournalismus im Einzelnen reden, man müsste über Big-Tech-Unternehmen reden oder über bestimmte Gebühren. Fakt ist, es ist ja alles der Marktwirtschaft untergelegen und alles, was nicht erfolgreich ist, dann muss man es fördern, weil wenn es erfolgreich ist, wird es auch nicht mehr gefördert, dann ist es ja bereits erfolgreich. Wenn wir die großen Big-Tech-Unternehmen mal nehmen, nur als Beispiel, Das sind ja die Influencer, die großen Erfolgreichen. Die werden ja nicht von den Big Tech-Unternehmen bezahlt. Die großen Influencer, die 2, 3, 4, 5, 10 Millionen Abonnenten haben und sehr, das sind, die haben ja nichts mit den Big Tech. Big Tech ist ja letztendlich nur ein Ausspielweg. Wir verwechseln das oftmals mit dem eigenen Medium. ARD, ZDF, das sind Medien. Sat.1 ist ein Medium. Korrektiv ist ein Medium. Das ist alles Medium, okay. Oder Medien. Aber alles andere sind Ausspielwege, die unterschiedlich genutzt werden. Ich glaube, den Unterschied muss man einfach mal machen. Würde ich einem ausländischen Investor vorschlagen, in Medien zu investieren? Ja, ich würde auch einem inländischen. Ich habe gerade eine größere Summe abgelehnt, weil mir das Kapital nicht klar war, wo es herkam. Insofern habe ich es nicht gemacht. Ich kriege da öfter Anfragen für irgendwelche Unternehmen. Und es gibt ja sehr viele Unternehmen, die Geld brauchen, insbesondere im privaten Bereich. Denn der Werbemarkt in Deutschland ist eingebrochen, massiv eingebrochen. Mit Kurzarbeit und KI tut sein Übriges, weil viele Leute sagen, jetzt können wir wieder Rendite erwirtschaften, weil dann Redakteure gespart werden und wird mit künstlicher Intelligenz werden dann Stimmen produziert, was auch schon wieder furchtbar ist. Ich lehne das komplett ab, weil es hat mit Journalismus oder mit Arbeit am Menschen nichts zu tun, denn wir reden von einem Handwerk, was vielleicht technisch unterstützt werden kann, aber allerdings dann, es wird dann pervertiert, wenn man versucht, da Kosten-Nutzen-Verhältnisse aufgrund der Technik sozusagen so zu optimieren, dass man gar keine Menschen mehr braucht. Und da wird es hinlaufen und das muss man definitiv versuchen zu verhindern. Was halte ich von sogenannten Faktencheckern? Ich möchte einen Satz zitieren, der mal auf dem, das war Social Media, ich glaube, es war bei Instagram vom damaligen Chef der ARD-Faktenchecker, Patrick Gensing, da stand Haltung vor Fakten. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, ich finde das ganz furchtbar. Fakten sind Fakten. Man kann eine Haltung haben und Hajo Friedrichs hat mal gesagt, ein guter Journalist darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch wenn es eine gute ist. Und ich glaube, das ist ganz oft vergessen worden. Und wenn wir uns anschauen, ich finde ja, Förderung ist ja ein interessantes Thema, ich habe viel mit Radiosendern zu tun, naturgegeben. Und da gibt es dann Fördermittel über die einzelnen Landesmedienanstalten, die aber immer an bestimmte Bedingungen geknüpft sind. Und jede Förderung muss an eine Bedingung geknüpft sein. Und dann kann man wirklich einen langen Ausschuss darüber führen, was sind Bedingungen, die man erfüllen muss, um dann eine Förderung zu bekommen. Das kann man nicht einfach so hin und her so nebenbei erzählen. Das wäre eigentlich ein eigenes Ausschussthema, weil man kann Dinge fördern. Ich fände den Vorschlag gut, Unternehmen erstmal auf die Spur zu bringen, bis sie dann sozusagen ein eigenes Geschäftsmodell haben, wenn es entwickelt wird. Es gibt teilweise von den Landesmedienanstalten solche Programme. Die sind aber dann teilweise so weit weg von der Realität von privaten Radiosendern, weil es dann am grünen Tisch entschieden wird, was mit dem pragmatischen Leben in Medien gar nichts zu tun hat. Was war die andere Frage? Nee, das war eigentlich schon das Wesen, was ich sagen wollte. Wir reden hier jetzt also von Qualitätsjournalismus und ich habe den Appell an die Kollegen, die auch zuhören oder zuschauen, Qualität beginnt mit Qual. Und Qual kann manchmal auch sein, ein Thema zu berichten, neutral zu berichten, wenn man es gar nicht mag. Oder wenn man die Protagonisten nicht mag. Oder auch das Thema nicht mag. Oder auch die politische Ausrichtung nicht mag. Oder was auch immer. Und das ist etwas, was mir persönlich fehlt. Mein Grund, warum ich hier bin, einfach zu appellieren. Es gibt halt viele Themen, die sind unappetitlich. Dann soll man es nicht machen, muss ein Kollege tun. Aber auch die Wirtschaft, und das ist ganz furchtbar, macht auch vor der Journalie nicht Halt. Und Journalisten stehen oftmals unter einem wirtschaftlichen Druck. Und das ist auch nicht gut. Berichterstattung sollte frei von wirtschaftlichem Druck sein, wenn wir von der Berichterstattung reden. Und wir haben in Deutschland eigentlich ein tolles System. Das duale System ist ja eigentlich gut mit den privaten und den öffentlich-rechtlichen. Nur wenn jeder seine Arbeit richtig macht, gibt es auch keine Probleme. Wenn ich mir anschaue, vom letzten CDU-Parteitag, ich habe mir das extra mal rausgesucht, da waren 500 Journalisten anwesend, ungefähr 350 bis 420 deutschsprachig. Man wusste nicht, ob sie aus der Schweiz oder herkommen. Da waren alleine von ARD und ZDF zwischen 130 von der ARD, 210 vom ZDF, 130 von der ARD und 73 vom ZDF und 7 nur von der Deutschen Welle. Und die Frage ist, von den 60 anwesenden Journalisten war der Rest Technik. Muss das alles so sein? Wird die ARD sich nicht selber gerecht, wenn sie dann ein bisschen mehr, ich sage mal, effizienter arbeitet? Wir reden alle von Effizienz und das kann man tun, aber man muss nicht 5 Kamerateams hinschicken und 6 Journalisten, es reichen auch 3 Journalisten. Deutsche Welle hat es ja vorgemacht mit 7 Kollegen, reicht dann auch für einen Parteitag, müssen da unbedingt 210 Journalisten insgesamt fahren. 210, so habe ich jetzt die Zeit richtig, 210 Journalisten insgesamt, 130 von der ARD, 73 ZDF, sowas. Ist das dann wirklich sinnvoll? Und wenn das System wirklich funktionieren würde, dass die ARD ihren Job, die Öffentlich-Rechtlichen ihren Job machen und sich im Wesentlichen auf Berichterstattung konzentrieren und keine Telenovelas machen und die Privaten können ein bisschen Halligalli machen, ist das okay, dann haben wir eine schöne duale Welt und alle können leben und jeder muss nicht auf den anderen neidisch sein.
Dankeschön. Dank, Herr Schrafen, bitteschön. Sie haben das Wort.
Okay, vielen Dank. Ich wollte anfangen bei der Frage nach dem Qualitätsjournalismus. Ja, der ist extrem schwierig zu definieren, wenn man in die Details geht. Deswegen glaube ich, ist es tatsächlich sehr viel klüger, an den Rahmenbedingungen zu arbeiten. Da gibt es verschiedene Modelle, eben haben wir gerade besprochen, Innovationsförderung. Auch den Wandel zu fördern, kann Sinn machen. Also, dass man sagt, wie schafft man es, digitale Modelle für bestehende Verlage zu schaffen. Auch das kann Sinn machen. Bei dem Qualitätsjournalismus, glaube ich, gibt es nur eine Sache, wo man einer Definition näher kommt. Und zwar sind das die äußeren Rahmen des Qualitätsjournalismus. Auch das ist mittlerweile in Deutschland durch viele Jahre rechtssicher geworden, mehr oder weniger. Man kann ihn erkennen, dass er Sorgfaltspflichten einhalten muss. Die Sorgfaltspflichten werden bestimmt durch den Medienstaatsvertrag oder eben durch das Bekenntnis zum Pressekodex. Ich glaube, gerade beim gemeinnützigen Journalismus geht es auch um Transparenz, also Mittelherkunft, Mittelverwendung. Ich glaube, damit geht auch einher, dass man Nachvollziehbarkeiten schafft, also auch die Transparenz des eigenen Handels herstellt. Sie hatten danach gefragt, dass im Moment im Steuerrecht eher eine Willkür oder eine Willkürgefahr besteht durch Finanzbeamte, die sich am Steuerrecht orientieren, gemeinnützige Modelle sehen und nicht genau wissen, was da vor ihnen ist, ob das gemeinnütziger Journalismus ist oder nicht. Sie sagten gerade, Herr Schulz, wenn man es unter dem Demokratieförderung subsumiert, also unterfasst, tatsächlich ist es so, dass Organisationen, die versuchen, mit diesem Verständnis von Demokratieförderung eine Gemeinnützigkeit als journalistische Organisation zu beantragen, scheitern bzw. reihenweise scheitern werden, weil dieser Demokratieansatz aus der Abgabenordnung sich auf die Organisation von Abstimmungen im demokratischen Prozess bezieht. Also das ist ganz dünnes Eis, das permanent bricht. Ich kenne persönlich etliche Vereine, die sich nicht gegründet haben, deren Gemeinnützigkeit entzogen worden ist oder die im Gründungsprozess mitgeteilt bekommen haben, dass eine Gründung als Medienverein nicht erlaubt ist, als gemeinnütziger Medienverein. Natürlich ist es korrekt, dass man sich als Medienverein gründen darf, selbstverständlich nach dem deutschen Vereinsrecht. Allerdings ist es dann gleichbedeutend mit einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts. In diesem Fall wird die Gewinnerzielungsabsicht vorausgesetzt. Das bedeutet, wenn keine Gewinne erzielt werden über einen längeren Zeitraum, dann ist genau dieser Verein nicht legal und muss von Rechts wegen aufgelöst werden. Das stellt übrigens dann das Finanzamt wieder fest. Also wir drehen uns an der Stelle im Kreis. Gerade kam dann die Frage, ob denn zur Festlegung der Gemeinnützigkeit nicht ein Gremium, ein öffentlich-rechtlicher Stiftungsrat beispielsweise, sinnvoll wäre. Ich glaube, das wäre klug wahrscheinlich, um Kriterien zu entwickeln, aufzustellen, wenn man eine Digitalabgabe im Umlageverfahren verteilen will. Ich glaube, da macht das sehr viel Sinn. Bei der Gemeinnützigkeit, glaube ich, gibt es diese Definition mehr oder weniger schon. Das ist einmal der Journalismus, die Bekenntnis zur sorgfältigen Arbeit. Das ist der Pressekodex, Bekenntnis zum Pressekodex. Dazu kommt eine Rechtfertigung, Sanktionsfähigkeit. Also man wird bestraft, wenn man sich nicht dran hält, etwa durch den Medienstaatsvertrag oder durch die Beschwerdeverfahren im Pressekodex und zwingend diese Transparenz, dass eben keine Mittel von Milliardären hintenrum irgendwie verteilt werden können, sondern alle Interessen offengelegt werden müssen. Deswegen glaube ich, dass es sehr viel Sinn macht, den gemeinnützigen Journalismus als Lösung anzubieten, gerade vor Ort. Das Problem ist da, das haben Sie beschrieben. Die Lösung ist auch da, das haben Sie auch gehört jetzt, beziehungsweise wahrscheinlich auch mitgenommen. Der gemeinnützige Journalismus, die Rechtssicherheit, die wird gefordert im Koalitionsvertrag. Ihn einfach möglich zu machen, wäre der logische Schritt.
Ganz herzlichen Dank, Herr Schraven. Und dann zu guter Letzt, als Schlusswort sozusagen fast, Herr Schulz, bitteschön.
Ja gut, danke für die Fragen und für das Wort. Also, dass da Rechtssicherheit hergestellt werden sollte, hat meine volle Unterstützung. Ich habe dann nur meine Rechtsauffassung kundgetan und das sehen die Finanzämter in der Tat anders. Sollte aber häufiger mal gerichtlich angegriffen werden, auch in anderen Bereichen. Aber das ist ein anderer Punkt. DSA war die Frage. Ich glaube, der DSA wird häufig entweder absichtlich oder unabsichtlich missverstanden und ist in der Art, wie er konstruiert ist, eigentlich grundsätzlich ein intelligentes und taugliches Instrument, weil er eben eher Prozesse definiert und Strukturen und nicht sagt, was jetzt rechtswidrige oder rechtmäßige Inhalte sind. Und auch nicht irgendwie eine Behörde schafft, die jetzt sagt, das muss aber und das muss aber nicht, sondern eben dieses Verfahren zur Verfügung stellt. Das ist eigentlich klug. Wenn ich es richtig sehe, sind die USA ja gerade dabei, auch im Zusammenhang mit der Begründung neuer Zölle und unfairer Handelspraktiken zu überlegen, ob sie hier jetzt Fälle von Zensur finden, die sie anführen können, und sind dabei jetzt noch nicht so richtig fündig geworden, jedenfalls nach dem, was ich gesehen habe. Das soll auf der anderen Seite nicht heißen, dass das Gesetz nicht auch seine Probleme hat. Ich glaube, dass der Bereich der sogenannten Risikoeinschätzung und Risikominderung einer ist, bei dem man, sagen wir mal, die Kommission, die hier bei den großen Plattformen zuständig ist, kritisch begleiten muss. Da aber auch sehen muss, dass das Gesetz seine Grenzen hat. Das wird nicht alle Fragen lösen können, die wir hier in diesem Bereich haben. Aber man sollte sich das Gesetz sehr genau angucken, bevor man es kritisiert. Neulich kam eine Anfrage aus der Ukraine zu dem Gesetz, weil es ganz viel russische Desinformation dazu gab und die gebeten haben, mal zu sagen, was denn aus unserer Perspektive in dem Gesetz tatsächlich drinsteht. Das ist der eine Punkt. Könnte man noch viel mehr zu sagen, aber vielleicht ganz kurz. Altersbegrenzung war die Frage, wie ich eigentlich dazu stehe, zu dem Thema. Mit Blick auf die Zeit ganz kurz, wenig. Ich halte das für tendenziell für eine Scheinlösung des Problems, bei dem dann diejenigen, die es entscheiden, sagen können, hier haben wir was tun können, die Eltern möglicherweise sagen, jetzt ist das Problem ja gesetzlich geregelt. So eine einfache Lösung gibt es für dieses Problem nicht, sondern damit muss man sich aus meiner Sicht komplexer auseinandersetzen. Das ist jetzt eine sehr kurze Antwort für eine sehr, sehr komplizierte Frage. Wer sich dafür interessiert, wir haben auf unserer Internetseite eine Einschätzung des Gesetzes aus rechtlicher und sonstiger Perspektive, dann können Sie sich das gerne noch mal anschauen. Soziale Medien. Das ist, würde ich sagen, auch wieder ein aus wissenschaftlicher Perspektive gemischtes Bild. Auf der einen Seite kann man nicht leugnen, dass es noch nie so einfach war, unterschiedliche Informationen, Sichtweisen, Perspektiven auf Dinge zu bekommen. Und das ist erstmal gut für ein demokratisches Gemeinwesen, dass das möglich ist vor diesem Hintergrund. Auf der anderen Seite ist auch sehr klar, dass Algorithmen vielfach Positionen verstärken. Und dass, wenn der Algorithmus gelernt hat, dass ich für bestimmte Themen ansprechbar bin, um mich auf der Plattform zu halten, tendenziell mir ähnliche Inhalte, vielleicht sogar noch radikalere Inhalte anbietet in diesem Bereich. Also insofern ist es ein gemischtes Bild, das sich hier bietet. Und diese zweite Perspektive und die damit auch verbundene Meinungsmacht ist bisher jetzt durch rechtliche Regelungen nur sehr begrenzt adressiert. Beim Thema Haftungsprivileg bin ich tatsächlich dezidiert anderer Auffassung als Frau Exnam. Und zwar stimmt es, dass sie keine neutralen Plattformen sind. Sie sind aber auch keine Publisher, sie sind strukturell etwas anderes. Und dafür braucht man ein anderes Instrumentarium. Und der DSA stellt das zum Teil auch zur Verfügung. Das ist ein differenziertes, nicht ein reines Privileg, sondern das ist ein komplexes System, das bei Meldung von Inhalten zu bestimmten Verfahren führt. Also deshalb ist diese Dichotomie, entweder neutrale Plattform oder Publisher, finde ich persönlich unterkomplex, um damit umzugehen. Unabhängigkeit der Förderung war noch eine Frage. Da hatte ich mehrere Punkte schon genannt. Mitgliedschaft in Presseräten oder vergleichbaren Sachen sind organisationsbezogene Elemente. Personenbezogen, Zahl der journalistischen Personen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Nachweis von Ausbildung, Nachweis von Qualitätssicherungsmechanismen innerhalb der Redaktion, sowas wie Aktualität, regelmäßige Erscheinungsweise, Nachweis von Mindestmengen von Eigenrecherche und so. Also man könnte eine längere Liste von formalen Punkten machen. Danke.
Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Schulz, für Ihre Ausführungen. Und damit sind wir tatsächlich am Ende unseres Fachgespräches angekommen. Ein Fachgespräch, was in der Tat eine sehr große Bandbreite an Themen hatte. Das ist, glaube ich, auch sozusagen immanent bei diesem wichtigen Thema, aber trotzdem auch eine hohe fachliche Tiefe, was konkrete Hinweise angeht. Und dafür bin ich sehr dankbar und möchte mich auch bei Ihnen, sehr geehrte Sachverständige, im Namen des gesamten Ausschusses sehr herzlich bedanken, weil das konkrete Ideen sind, die wir in den Fraktionen weiterberaten können, auch im Ausschuss weiterberaten können. Und deswegen Ihnen vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Expertise, für Ihre auch nochmal Hinweise auf schriftliche Publikationen. Und genau, dafür ist, glaube ich, einmal ein Dankeschön fällig. Und ich wünsche Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine schöne und erfolgreiche restliche Sitzungswoche und schließe damit die Sitzung. Bis zum nächsten Mal.